back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson, the step back.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk und heute haben wir natürlich für euch wieder mit in petto die nächste Ausgabe unseres Season Preview Rankings. Heute mit Plätzen 3 im Osten und Westen und dabei darf wie immer natürlich nicht fehlen Arne Tegen.
Wenn du jetzt auch schon anfängst, dein Airhorn auch noch mit deinem Mund zu machen, dann glaube ich, bewegen wir uns echt auf einem mittelmäßigen Weg in die Zukunft, mein Lieber. Moin. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's nicht so gut. Ich glaube, die meisten haben es mitbekommen oder einige haben es mitbekommen. Es wird heute, ich glaube, mein zweites Flu-Game in unserer Podcast-Geschichte. Also ich bin wirklich ganz gut zerscheppert und wirklich auch fiebrig. Also ich habe tatsächlich offiziell Fieber. Insofern ist es wirklich ein Flu-Game. Gestern wollten wir eigentlich aufnehmen, da war ich komplett rausgeschossen aus dem Leben. Heute geht's etwas besser, aber ich kriege hier so heiß-kalt und irgendwie Hitzeanfälle. Dann ist mir auf einmal wieder eiskalt, du ziehst dich nur an und aus den ganzen Tag. Also wirklich klassisches Fieberding. Trotzdem habe ich Bock auf die Episode. Ich hoffe, ich halte durch. Du musst mich eventuell ein bisschen durchschleppen heute.
Das kriegen wir hin. Hashtag Dedication greift da mal wieder. Also Shoutout an dich, dass du auf jeden Fall durchziehst. Wir haben ja ein bisschen Zeitdruck. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir das hier gerade machen. Aber eigentlich waren unsere Flu-Games immer sehr unterhaltsam, muss man tatsächlich sagen.
Ja,
also denke ich eigentlich auch nicht, dass diese Episode ja irgendwie nachlassen sollte. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es war auch ganz schön im Vorhinein, weil wir mussten uns diesmal nicht streiten. Wir hatten ja vorher schon angekündigt, 3 bis 5 war halt echt so eine strittige Entscheidung. Und für uns jetzt war die 3 in Stein gemeißelt, 1 und 2, na, obwohl, haben uns noch nicht hundertprozentig entschieden. Da müssen wir vielleicht nochmal kurz drüber reden. Aber deswegen war es ein kleines bisschen harmonischer. Da kommen wir natürlich gleich drauf. Ansonsten wollen wir noch ein bisschen Maintaining auf jeden Fall betreiben. Und aktuell passiert ja auch ein bisschen was nebenbei. Wir freuen uns übrigens auch wirklich riesig auf die Episoden ab dem 17. Oktober. Also das wird auf jeden Fall auch ein Fest. Aber es war ja vor allen Dingen Payday in letzter Zeit. Wer bei YouTube reingeschaut hat, hat schon ein Thema auf jeden Fall mitbekommen. Joel Embiid, da werden wir natürlich, glaube ich, am ausführlichsten drüber reden. 5 Jahre, 148 Millionen, es könnten sogar 5 Jahre 178 Millionen sein. Natürlich mit ein paar Klauseln drin. Es ist nicht alles garantiert. Die Sixers haben sich ein bisschen abgesichert. Wir gehen gleich drauf ein. Und auch Andrew Wiggins, ähnliche Geschichte. 148 Millionen. Bei dem greift eigentlich genau das gleiche wie bei Embiid. Also auch der hätte natürlich eine Chance, dass es noch ein bisschen weiter eskaliert, das Salary. Aber das war so die Geschichte. Weil gerade ist ja natürlich die es nicht wissen, mit den Early Rookie Extensions ja immer so eine Sache. Die Frist läuft am 31. Oktober ab. Also werden nicht die letzten jungen Leute sein, die sich auf jeden Fall über einen fetten Vertrag freuen können, der dann ab Saison 18, 19 gilt. Aber erstmal natürlich deine Reaktion zu Embiid. Ich weiß nicht, ob du mein YouTube-Video gesehen hast tatsächlich, aber ich habe ja meine Meinung da schon ein bisschen präsentiert, werde natürlich gleich auch mal was ein bisschen dazu sagen, ein bisschen ausführlicher, aber ich will erstmal deine Meinung hören. Bist du eher in dem Lager, dass du es auch so siehst wie viele tatsächlich, dass es ein zu großes Risiko ist und potenziell ein Riesenfehler sein könnte, oder guckst du dir dann auch das Preseason-Game von letzter Nacht an und denkst dir so, Mann, so ein Junge mit so unfassbar viel Potenzial, das musst du einfach machen?
Also erstmal vorneweg, dein YouTube-Video, Schande über mich, habe ich noch nicht gesehen.
Das ist ebenso frech. Wenig.
Ja, ich weiß, ich werde es nachholen, versprochen. Ebenso wenig habe ich das Preseason-Game der letzten Nacht gesehen. Natürlich habe ich irgendwie ein bisschen Boxscore gecheckt und das ist mal wieder spektakulär. Per 36 gibt er dir irgendwie 180 so ungefähr. Wenn du mich zum Vertrag fragst, ist das für mich relativ simpel, auch wenn das natürlich ein kontroverses Thema ist. Für mich ist das eine Entscheidung, die wehtut, die du trotzdem machen musst. Also ein bisschen ähnlich, wie ich den Russell Westbrook-Deal sehen würde, der dann vielleicht in den letzten Jahren wehtut. Natürlich ist das Worst-Case-Szenario für die Sixers jetzt irgendwie kein schönes. Nichtsdestotrotz, was ist denn die Alternative? Also mal ehrlich, der ganze Sinn, die ganze Idee hinter dem sogenannten Process war, einen Spieler vom Kaliber eines Joel Embiid zu bekommen. Da musst du den auch halten. So, jetzt kommen natürlich die Leute und sagen, hättest du auch nächstes Jahr machen können, aber dann geht halt in die Restricted Free Agency, dann kannst du nur Angebote matchen, bist nicht mehr proaktiv, bist nicht mehr im Driver's Seat, sondern musst eben matchen, was andere GMs ihm anbieten. Und das kann halt, man kennt sie ja auch gerne mal scheiße sein. Also guck dir die Nets an, die in den letzten Jahren echt fast jede Offseason damit verbracht haben, so ein bisschen ekelhafte Deals an Restricted Free Agents rauszuhauen. Nur um dann das andere Team in so eine missliche Lage zu bringen, die das dann matchen müssen, weil offenbar bekannt ist, dass du den Spieler halten willst. Und natürlich würde Philly alles matchen, ist ja keine Frage, wenn der sich nicht nächstes Jahr wieder alles bricht. Insofern finde ich es gut, dass die Sixers sagen, ey, wir bleiben im Driver's Seat, wir sind aktiv, nehmen das Heft irgendwie in die Hand, gehen vorne weg, binden ihn langfristig an uns und bauen halt so viel irgendwie Salary Cap Protections rein, wie es irgendwie geht. Also ich nehme mal an, du hast es im Video thematisiert, ich muss das jetzt hier nicht in epischer Breite machen, aber natürlich haben die Sixers alles im Rahmen der Möglichkeiten, was das Cap halt hergibt, gemacht, um sich da einigermaßen abzusichern. Er muss halt einigermaßen fit auf dem Platz bleiben, dass er die Kohle dann wert ist. Darüber müssen wir hoffentlich nicht sprechen. Also das, glaube ich, sehen auch die Kritiker nicht anders. Sobald der ansatzweise, weiß ich nicht, 50, 60 Spiele machen kann, ist das ein Win und ist das ein Deal, den du machen musst. Natürlich hätten sich die Sixers auch gewünscht, dass man das vielleicht ein bisschen anders gestalten kann. Aber hey, das ist dein Franchise-Player, mit dem willst du auch eine gute zwischenmenschliche Ebene haben, wenn der da langfristig dein absoluter Superstar sein soll. Der hat rein sportlich MVP-Kaliber in den nächsten Jahren, also musst du den Deal machen, auch wenn er vielleicht ein bisschen wehtut.
Ja, also so ähnlich sehe ich das ja auch und habe das auch in dem Video dargestellt. Und es ging ja wirklich nochmal um den Punkt, den viele als Kritikpunkt sehen und der auch natürlich valide ist. Warum haben sie nicht einfach gewartet? Bloß das habe ich auch im Video thematisiert und will jetzt vielleicht das auch nochmal ein bisschen ausführlicher ansprechen. Restricted Free Agency ist ja wirklich kompliziert. Also tatsächlich kann man sich ja sogar auch noch 1. Juli, bevor die Offersheets reinfliegen, kann man sich auch noch mit dem Spieler einigen. Also die hätten ihm theoretisch genau den gleichen Vertrag auch am 1. Juli anbieten können. Ähnlich wie es ja auch bei deinem Jimmy Butler war damals mit dem Bulls, der hat seinen Vertrag da auch am 1. Juli unterschrieben, bevor da die Offersheets reinkamen. Aber das ist halt schon eine schwierige Sache, weil zu diesem Zeitpunkt gibt's halt echt keine Discounts mehr. Also ich bin mir halt nicht sicher und deswegen bin ich auch der Meinung, das Warten hätte halt wirklich nur einen Vorteil im absoluten Horrorszenario, dass wir sehen, Joel Embiid kann auch in dieser Saison wieder nicht auf dem Court bleiben und er spielt vielleicht wieder nur diese Anzahl, wieder nur 31, vielleicht sogar weniger Spiele. Dann hätten die Sixers ein kleines bisschen mehr Leverage zu sagen, okay, ey, tut mir leid, wir können hier einfach nicht den Max geben, wir müssen uns auf irgendwas anderes einigen oder ansonsten wirst du halt Restricted Free Agents und dann gucken wir mal, was die anderen Teams dir bieten. Und was die Offersheets angeht, das werden wir später nochmal bei einem Kandidaten besprechen. Wir haben es beim Gordon Hayward gesehen, wir haben es bei vielen Spielern gesehen, ist einfach ein Risiko. Also du kriegst dann Verträge, die sind scheiße strukturiert oder auch beim Tyler Johnson, bei einem Allen Crabbe, die tun dir als Verein weh, da sind vor allen Dingen dann diese ganzen Klauseln nicht drin, die die Sixers jetzt mit reingebaut haben und das hätte potenziell dann noch mehr ein Risiko sein können, weil was machen denn die Sixers? Sagen sie dann wirklich, ja okay, nee, wir lassen dich gehen? Auf keinen Fall. Und so kriegen sie dann potenziell einen Vertrag, der schlechter gewesen wäre und noch risikoreicher, zumindest on the long run gewesen wäre, als das, was sie jetzt aushandeln könnten. Also von daher, es ist definitiv ein großes Risiko, aber ich habe es im Video auch schon gesagt, meine große Hoffnung ist und heutzutage in der NBA, alles ist so modern und mit verdammt viel Science und was auch immer dahinter, die werden extrem viele Analysen und sonst was gemacht haben und scheinbar ist die Projection, die Prognose aktuell, Joel Embiids Körper ist in der Lage, in den nächsten 5 Jahren Basketball zu spielen und das macht mir erstmal Hoffnung und würde ich auch sagen, dass das dazu führt, dass die Kritik nicht allzu groß ausfallen sollte bei dem Deal.
Ja, zumal ich wirklich kaum ein Szenario, selbst das von dir angesprochene, eben sehe, in dem er nicht im nächsten Jahr, selbst wenn er in diesem Jahr wieder nur 31 Spiele macht, in dem dann nicht irgendeins der anderen 29 Teams hingeht und sagt, bang, hier ist der Mega-Deal, den du dann matchen kannst. Also ich glaube, dass dieses Leverage-Szenario, was du eben meintest, dass die Sixers sagen könnten, wenn sie jetzt nicht extended hätten im nächsten Jahr, du, sorry, ey, das waren wieder nur 30 Spiele, wir müssen echt ein bisschen vorsichtig sein. Ich sehe das kaum. Irgendein Desperate-Team gibt's fast jedes Mal, die dann trotzdem sagen, ey, pass auf, hier ist der fette Deal. Wenn Philly nicht an dich glaubt, wir tun's, weil wir haben in den nächsten Jahren eh nicht den Weg irgendwie wieder relevant zu werden. Also gamblen wir halt auf Joel Embiid. Also ich glaube nicht, dass das ein Riesenfaktor ist. Und dann greift eben das, was ich eben meinte. Du willst ja auch mit deinem Franchise-Player echt eine vernünftige Ebene haben und sagen, pass auf, Junge, wir glauben an dich. Hier ist deine verdiente Kohle, hier ist deine Extension. Wir gehen zusammen in die nächsten Jahre. Insofern kann ich das voll nachvollziehen. Man kann das vielleicht ein bisschen kritischer sehen. Ich finde das trotzdem ein Move, den ich absolut in Ordnung finde. Und je nachdem, wie die Protections dann wirklich greifen oder greifen können, ist das Worst-Case-Szenario jetzt ja auch nicht, dass die Sixers irgendwie in den nächsten 20 Jahren nicht mehr kompetitiven Basketball spielen können. Und es ist so ein wahnsinniger High-Upside-Move sozusagen, wenn du auch nur in die Nähe des Best-Case-Szenarios kommst oder nur des einigermaßen im Rahmen erwartbaren Szenarios kommst, dann ist ja die ein Home-Run. Von daher finde ich da sozusagen die Abwägung Risiko, was kann mir das bringen und wie ist wirklich der absolute Worst-Case und wie wahrscheinlich ist es, dass der eintritt, finde ich okay, finde ich auf der richtigen Seite davon, dass man sagen kann, den Deal machen wir so.
Ja, und was ist die Alternative? Also selbst wenn die Katastrophe passiert, also ich meine, wenn du Joel Embiid einfach gehen lässt, wenn du ihn releast, was auch immer, das wirft die Franchise eh wieder um Jahre zurück, den großen Plan, The Process. Also ist jetzt dieses Potenzial, dass dir eventuell da die Capspace ein bisschen verballert wird, ist ein Risiko, was du nehmen musst. Um es jetzt doch nochmal kurz zu erklären, und natürlich wird es ja auch wehtun, sie sind in der Lage, ab dann wirklich der kommenden Saison, wenn sein Vertrag greift, ihn jederzeit zu waiven, wenn er halt die Bedingungen nicht erfüllt, die er da erreichen muss. Das heißt, er darf nicht mehr als 25 25 Spiele verpassen und nicht weniger als 1650 Minuten spielen, dann sind die Sixers, wenn es eine Verletzung ist, die im Zusammenhang mit seinen alten Verletzungen steht, also vor allen Dingen die Fußsache, die Rückengeschichten, wenn das passieren sollte, könnten sie ihn releasen. Jede Menge Kohle bekommt er dann trotzdem noch, wenn sie ihn zum Beispiel nach 18, 19, wenn sie ihn da releasen würden, kriegt er trotzdem noch so gut 80 Millionen garantiert. Also das ist schon trotzdem stabil, aber immerhin haben sie so ein bisschen so eine Sicherheit. Und die hundertprozentigen Details sind ja jetzt auch noch nicht durchgesickert. Wir hatten so diesen ersten Walsh-Bericht, aber ich denke mal, dass da vielleicht auch noch so ein, zwei andere Geschichten mit bei sind. Und komplett garantiert ist die Kohle ja wirklich nur, wenn er genau das Gegenteil erfüllt und halt jetzt in den ersten drei Saisons seines neuen Vertrags über 1650 Minuten spielt pro Saison. Und das ist schon eine ganz schöne Benchmark, auch wenn sich es erstmal nicht viel anhört. Und das ist eine Sache, ja, wenn das passiert, puh, dann hat er die Kohle auch wirklich verdient, weil da ist ja kein Zweifel dran, das haben wir letzte Nacht gesehen, was Joel Embiid kann, meine Fresse, ey, und der spielt immer noch erst seit 6 Jahren Basketball, da hab ich ja tatsächlich die Parallele, das macht mir auch Hoffnung, ich spiele ja noch kürzer erst Volleyball, also überlegt mal, wie meine Upside ist, Junge, also da sollte man mal ganz dringend investieren, wer von euch ein Volleyballteam besitzt in der Bundesliga, der kann mich in 2 Jahren anrufen, nein, Quatsch.
Viel wichtiger, ich spiele noch kürzer Tennis als du. Das heißt, meine Upside ist nochmal potenziert.
Der nächste Roger Federer ist da wirklich in der Pipeline.
Meine Güte, vergesst diesen blinden Zverev. Jetzt kommt Tegli, Alter.
Ich habe dich nicht mehr gehört.
Kein Problem. Ich habe mich schon gewundert, warum die Pause so lang ist. Ich habe gesagt, vergesst diesen blinden Zverev, jetzt kommt Tegli. Aber müssen wir auch nicht weiter ins Detail gehen.
Ja gut, die Pause lassen wir einfach drin. Das macht lassen gar nichts. Drin. Ja, aber find dann gehen wir nochmal kurz rüber und ich will nochmal wissen, Thema Andrew Wiggins. Also du bist ja jetzt ein Neu-Wolf. Also das ist ja auf jeden Fall ein Schicksal. Das ist auch ein bisschen an deins gebunden. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass er die nächsten Jahre neben einem Jimmy Butler verbringen sollte. Und dann frage ich dich direkt einfach mal. Du hast mit Sicherheit auch viel von ihm gesehen, vielleicht nicht ganz so viel wie ich in den letzten Jahren, aber wie siehst du die Geschichte? Also, es ist wahrscheinlich, wir werden gleich wieder darauf hinauskommen, ja, was war die große Alternative, so, ne, musste ihm vielleicht geben, aber hast du da ein bisschen Bauchschmerzen?
Jein, also ich glaube, das ist mal wieder so ein Ding, eben wie du es richtig schon angesprochen hast, ist jetzt vielleicht kein Deal, wo ich hier irgendwie nackt durch die Wohnung renne und Jubelsprünge mache, aber die Alternativen, die du dazu hast, machen mich eben auch nicht euphorischer. Im Gegenteil, die finde ich dann alle etwas schlechter, als ihm diesen Deal hinzulegen. Ich habe weniger von ihm gesehen als du, mit Sicherheit. Das wird sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren ändern, weil ich jetzt bei den Wolves natürlich durch meinen Jimmy einfach voll drauf bin. Dass ich den Fit zwischen den beiden nicht überragend, nicht optimal sehe, das haben wir im Timberwolves Preview thematisiert und ich glaube, das ist auch relativ offenkundig, dass es da theoretisch etwas bessere Fits zwischen deinem besten und drittbesten Spieler, wie auch immer man es betiteln will, gibt. Aber ich finde es jetzt auch nicht dramatisch. Ich glaube, Wiggins hat ein bisschen was zu beweisen tatsächlich. Und gerade am defensiven Ende erhoffe und erwarte ich mir da eine deutliche Steigerung. Dann ist er das natürlich irgendwie, wenn er nah an seinen Best Case kommt, wenn er ansatzweise an sein Potenzial rankommt, dann ist er das wert. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Und theoretisch ist auch dieser Vertrag ja einigermaßen tradebar, wenn du jetzt in 2 Jahren sagst, ja, keine Ahnung, hat nicht so hundertprozentig funktioniert, irgendwie der Fit mit Jimmy passt nicht, er macht doch nicht die Fortschritte, vor allem am defensiven Ende, oder es passt mit Tom Thibodeau nicht so hundertprozentig, oder wir haben Cap-Probleme auf einmal, wie auch immer, dann kannst du ihn halt traden. Also der Kerl ist offensiv so dermaßen begabt, zumindest mit Sicherheit nicht fertig, aber hat einfach ein Skillset, was diesen Vertrag rechtfertigt. Von daher musst du den in meinen Augen machen. Vielleicht siehst du ihn kritischer, aber was ist die Alternative? Also sagst du, sorry, wir warten erstmal ab und dann schauen wir mal, was passiert, ob wir überhaupt mit ihm in die Zukunft gehen. Nee, ich finde das schon in Ordnung, da zu sagen, da machen wir auch irgendwie reinen Tisch und schaffen Fakten und planen für die nächsten Jahre mit Andrew Wiggins an Bord. Flippen kannst du ihn immer noch, wenn es unbedingt sein muss.
Das mag schon sein, aber bei ihm wäre ich tatsächlich das Risiko, glaube ich, eingegangen und hätte ihn die Restricted Free Agency gehen lassen, gerade auch, wenn man halt bedenkt, was passiert diese Saison. Also er profitiert ja bisher wirklich ungemein von diesen letzten Jahren, dass einfach Leinen los war und er als Scorer, obwohl er das ja gar nicht unbedingt ist, sich austoben konnte, weil jetzt immer das Argument ist, der Junge ist 21 und hat fast 25 Points per Game irgendwie aufgelegt. Wer hat das schon gemacht so? Aber da ist jetzt auch ein sehr, sehr interessanter Artikel vom guten Kevin Pelton jetzt gerade rausgekommen, kann man leider nur bei ESPN Insider sehen und da hat er das mal so ein bisschen vergleicht, wirklich. Jungs in dem Alter, die über 20 Punkte scoren, aber trotzdem halt so einen negativen Impact haben, so schwache Advanced Metrics aufweisen können und das ist nämlich immer der große Punkt. Alle sagen immer, ja, gibt's auch kaum so Leute, die schon so gut scoren können und so jung sind. Mann, der muss doch so eine Entwicklung machen. Ja, es gab schon viele Leute, die Ähnliches gemacht haben, nur man erinnert sich halt nicht an die Jungs, weil aus denen nichts geworden ist. Also es gab tatsächlich viele Leute, also in der Riege, in der sich Andrew Wiggins aktuell befindet. Das das macht einem ein kleines bisschen Angst. Also man hat immer noch so ein bisschen diese Upside. DeMar DeRozan viel langsamer entwickelt, war dann irgendwann später auf einem ähnlichen Niveau, erstmal wie Wiggins, wirklich Stats sahen gut aus, Impact noch nicht so gehabt. Und das ist immer die Sache, wenn Andrew Wiggins irgendwann DeMar DeRozan wird, kannst du glücklich sein, wenn er ein bisschen besser wird, puh, weiß ich schon nicht so richtig. Aber gut, entwickeln wird er sich noch ein bisschen, aber deswegen, also ich hätte ihn in die Restricted Free Agency gehen lassen und da mal gucken, was passiert. Also vielleicht hast du ihn dann ja weniger, aber dein nomineller Franchise-Player ist er ja eh nicht. Das wird ein Karl Anthony Towns sein und da wäre ich dann potenziell eingegangen, dass er vielleicht dann so ein 4-Jahres-Deal bekommt, Player-Option, dann matchst du das und schaust einfach, wie entwickelt er sich über die nächsten 2-3 Jahre und dann kannst du weiterreden. Wenn dann die Situation bei den Wolves immer noch so gut ist, hast du, glaube ich, gute Chancen, ihn zu behalten. Also ich habe ein kleines bisschen Bauchschmerzen, muss ich ehrlich sein.
Kann ich nachvollziehen, nur glaube ich, dass sich der Deal dann im nächsten Jahr, wenn er sich einigermaßen normal entwickelt, auch nicht grundlegend von dem in diesem Jahr unterscheidet. Also was hast du denn wirklich gewonnen? Was du gewinnst, ist vielleicht ein Jahr, in dem du ihn dir nochmal angucken kannst und dann gegebenenfalls, was würdest du denn dann machen? Einfach nicht matchen und sagen, tschüss, jetzt brechen wir hier unser großes Trio auf. Ja, insofern gehst du ja eh davon aus, dass du den im nächsten Jahr unterschreibst. Ist der Deal dann irgendwie günstiger für dich? Nee, mit Sicherheit nicht, weil auch ein Andrew Wiggins ein fette Deals angeboten bekommen wird, egal was nächstes Jahr bei den Wolves und mit ihm passiert. Also was gewinnst du denn wirklich außer halt einem Jahr mehr Zeit? Was bringt dir dieses Jahr? Du kannst ihn dir nochmal ein bisschen genauer angucken, aber matchen wirst du trotzdem, wenn alles irgendwie ansatzweise normal läuft, dann kannst du es halt auch jetzt gleich irgendwie unter Dach und Fach bringen.
Ja, wir werden einfach mal schauen, wie sich Andrew Wiggins entwickelt. Wenn er das gut macht, wenn er die Rolle gut annimmt und wirklich so eine richtige Top-Lösung als dritter Guy so in dem Team sein können, oder vielleicht ist er gar nicht so weit hinter der Rangordnung und auch nicht hinter den Statistiken von dem Jimmy Butler, und vielleicht macht er ja auch endlich das, was wir alle von ihm hoffen, dass er wirklich vor allen Dingen defensiv mal annähernd an das kommt, was eigentlich sein Körper ihm so schön mitgegeben hat. Aber gut, haken wir das mal ab. Jetzt haben wir schon fast 20 Minuten im Tank. Hilfe, Hilfe, die ersten haben schon abgeschaltet und jetzt erst gehen wir natürlich in unserer Preview-Ranking. Wie immer fangen wir im Osten an und ich glaube fast, dass es relativ klar sein sollte, wer jetzt kommt. Wir haben es eben schon gesagt, 3 bis 5 waren Riesenwirrwarr bei uns. Letztendlich hatten wir dann irgendwann gesagt, komm, die packen wir an 3. Da denken wir einfach in einem normalen, realistischen Szenario, und es gibt viele Sachen, die dafür sprechen, dass die das stabilste Team sein sollten unter diesen 3. Wir hatten die Raptors und die Bucks ja noch so in dieser ähnlichen Range, und dann haben wir uns letztendlich an 3 dann doch für dieses Team entschieden, was vor allen Dingen, ja, nach einem schwachen Saisonstart dann doch echt eine überraschend gute Saison gespielt hat, vor allen Dingen für mich, und ich lass dich vorlegen, von welchem Team sprechen wir.
Vor allen Dingen für ich. Wir sprechen von den Washington Wizards, ist, glaube ich, keine große Überraschung, die wir, insbesondere ich, glaube ich, oder warst du das? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Ich habe für sie gewotet letztes Jahr.
Mich, ja.
Ich glaube, du warst letztes Jahr wirklich noch ein bisschen lower auf den Washington Wizards. Also wir beide haben sie da vielleicht ein bisschen schlechter gesehen, als es dann am Ende des Tages wirklich ausgegangen ist. Ich habe jetzt mich nochmal so ein bisschen reingefühlt, ehrlicherweise, in den letzten Stunden, weil ich heute mein Handy repariert habe. Also Ich hatte also ein bisschen Zeit, mich gedanklich auf diesen Podcast vorzubereiten. Konnte nichts mehr recherchieren, aber zumindest meinen Kopf ein bisschen sortieren. Und je länger ich drüber nachdenke, umso wohler fühle ich mich mit diesem Pick und würde sehr, sehr viel Geld darauf setzen, dass die exakt an 3 einlaufen. Also mittlerweile fallen mir wirklich wenig Szenarien ein, wo sie wirklich besser sein sollten. Da müsste schon bei den Cavs und Celtics wahnsinnig viel schief laufen. Mir fallen aber auch wenig Szenarien ein, dass sie wirklich schlechter sein sollen. Also für mich sind die wirklich mehr oder weniger in Stein gemeißelt, in meinem Kopf zumindest. Ob das dann aufgeht, ist die andere Frage. Letztes Jahr knapp an der 50-Win-Grenze gescheitert. 49 Wins waren damit relativ klar Vierter. 2 Wins weniger als die Cavs und die Raptors, aber schon deutlich vor den Hawks. Also ganz klar in diesem Top-Tier der besten 4 Teams im Osten gewesen. Playoffs haben wir, glaube ich, alle noch in Erinnerung. Da ist dann ein dramatisches Game 7 gegen die Celtics in den Semis verloren gegangen. Also mal wieder so ein bisschen Enttäuschung bei den Wizards, die nicht den ganz großen Wurf geschafft haben und es mal wieder nicht in die Conference Finals geschafft haben. Wenn man sich mal anguckt, was sie für ein Team waren letztes Jahr, ist das, glaube ich, auch relativ offenkundig. Keine besonders gute Defense, waren 20. im Defensive Rating, 7. im Offensive Rating. Aber was die ganz große Geschichte ist, und da gehen wir mit Sicherheit nachher auch nochmal deutlich und intensiv in die Stats. Ich habe da nur ein paar Sachen rausgeschrieben, weil es da unfassbar viele interessante Statistiken zu gibt. Die Wizards hatten eine der absolut besten Starting Fives der Liga und das auch wirklich mit sensationellen Werten, teilweise auch in der Postseason, vor allem in der Postseason. Sie hatten praktisch gar keinen Support von der Bank. Sobald da nicht das Starting-Lineup auf dem Feld stand, sind sie völlig in sich kollabiert. Sie haben die Starter wahnsinnig viele Minuten spielen lassen müssen. Und wenn die auf dem Feld waren, waren die richtig, richtig gut. Extrem kompetitiv, ein sehr, sehr gutes Team. nur eben einfach nicht ganz tief genug, um dann wirklich die paar Minuten, wo vor allem John Wall oder und Bradley Beal nicht auf dem Platz stehen, dann zu kompensieren und da zumindest ansatzweise Schritt zu halten. Insofern die ganz große Aufgabe für die Offseason natürlich, ein bisschen Tiefe, ein bisschen die Bank stärken, denn die Starter, da kommen wir dann bei den Resignings gleich nochmal drauf, das war mehr oder weniger in Stein gemeißelt, allzu flexibel waren sie capmäßig nicht, also es gab jetzt nicht die ewig vielen Optionen, was sie hättest machen können. Also muss es ein bisschen kreativ werden und versuchen, die Bank zu stärken. Sie haben sich dazu ein G-League-Team gesichert zum ersten Mal jetzt. Insofern haben sie auch ein bisschen Raum, jetzt ihre Talente zu entwickeln, wenn sie denn welche haben. Auch das ein ganz, ganz sneaky, vernünftiger Move, glaube ich. Und dann gehen wir gleich mal rein in die einzelnen Moves. Aber prinzipiell die Aufgabe für die Offseason, ganz, ganz klar, deine Jungs zusammenhalten und die Bank verbessern.
Ja, dann werden wir mal schauen, wie wir das bewerten, ob sie das erfolgreich geschafft haben, und wir springen einfach mal direkt rein und fangen bei deinem Jungen an, einer deiner Favoriten. Es war in der letzten Saison dein Tipp, also vor der Saison hast du diesen Tipp gemacht, dass er der Most Improved Player wird. Nah dran auf jeden Fall, also wirklich sehr, sehr stabil von dir. Otto Porter Jr., von ihm sprechen wir, und er ist ein spannender Fall, weil wir eben drüber gesprochen haben. Man könnte fast sagen, so Restricted Free Agency gone wrong. Sie haben ihn zwar behalten, aber da ist halt die große Frage, inwiefern das jetzt wirklich optimal ausgegangen ist für die Washington Wizards. Man kann sich, glaube ich, gut vorstellen, dass wenn sie ihn früh extended hätten, also jetzt so vor einem Jahr ungefähr zu diesem Zeitraum, vielleicht 4 Jahre 90 hätten sie ihm irgendwie angeboten, das hätte er mit Sicherheit gemacht, und so konnten sie ihn zwar behalten, mussten aber das Offersheet matchen von den Brooklyn Nets, die mal wieder so einen fiesen Vertrag da strukturiert haben und damit halt die Chancen natürlich erhöhen wollten, dass die Wizards eventuell sagen, boah, nee, machen wir nicht. 4 Jahre 106,5 Millionen sind es geworden, also stabiler Payday für Otto Porter, aber nicht nur das vierte Jahr ist halt auch noch eine Player-Option. Also ein Otto Porter könnte theoretisch nach 3 Jahren sagen, nö, ich gehe wieder in die Free Agency und hau eventuell ab. Und noch schlimmer aus Sicht der Wizards ist der folgende Fakt, dass eben ein 15%iger Trade-Kicker jetzt auch noch mit in dem Vertrag ist. Also sollten die Wizards ihn irgendwann traden, dann werden sie weiterhin, also dann werden sie die 15%, die draufgehen auf das Salary von einem Otto Porter, der sich darüber mit Sicherheit freuen würde, 15% von der Kohle, alter Schwede, dann müssten sie das auch noch bezahlen. Also wirklich fies von den Nets, aber mussten sie natürlich machen, so läuft das halt offen der Restricted Free Agency, aber sie haben ihn behalten, und das ist natürlich erstmal positiv und hat vor allen Dingen dich gefreut, oder?
Ja, selbstverständlich. Also ich bin natürlich großer Fan, sonst hätte ich ihn auch nicht vor der letzten Saison zu meinem Most Improved Player gewotet, dass er es schwer haben würde, den Award wirklich zu gewinnen. Das war schon einigermaßen klar, war so ein bisschen Außenseiter-Tipp. Aber ich freue mich, dass er da meine Erwartung zumindest wirklich absolut erfüllt hat. Hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Haben die meisten, glaube ich, nicht mehr ganz so präsent tatsächlich. Hat über 43% von draußen geschossen. Also war unter den Jungs, die ein bisschen Volumen schießen, der viertbeste der Liga, glaube ich. Und hat einfach mal ganz, ganz akkurat den 51-43-83 Club aufgemacht. Also ist wirklich deutlich über 50-40 gewesen jeweils. Fast 52% aus dem Feld, was auf der Position natürlich überragend ist. Und wenn er noch besser an der Freiwurflinie gewesen wäre, dann wäre er mal ganz entspannt in 50-40-90 reingelaufen, und das mit vernünftigem Volumen. Also da komme ich nachher nochmal drauf, weil er, kleiner Preview, natürlich auch mein Player to Watch ist. Aber hat einfach eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Der Deal, ja, ist eben genau das passiert, was wir vorhin schon angerissen haben. Dann hast du es halt nicht mehr ganz unter Kontrolle. Es war ganz offenkundig und es war tatsächlich auch kommuniziert, dass die Wizards jedes Angebot matchen würden. Die sind rausgegangen und haben gesagt, egal was ihr tut, wir matchen alles. Was ein offenes Geheimnis war, aber auch das ist nicht allzu oft, dass man damit wirklich so offensiv auch rausgeht. Und dann haben die Nets mal wieder so einen Assi-Move gemacht, was vollkommen legitim ist. Also ich will da nicht irgendwie die Nets für kritisieren. Das ist deren Aufgabe, dann im Zweifel solche Deals auch zu machen und auszubreiten und ja, dann die Wizards in dem Fall in eine etwas ungünstige Situation zu bringen. Diese sich, aber das hast du auch richtig gesagt, auch ein Stück weit selbst zuzuschreiben haben. Hätten sie ihn früher extended, hätten sie ihn wahrscheinlich etwas günstiger bekommen, aber darum geht's mir gar nicht so sehr, um die 10, 15 Millionen über 4 Jahre dann da Differenz. Aber du hättest da mit Sicherheit den Trade-Kicker rausnehmen können, keine Player-Option im vierten Jahr, also du hättest den Deal einfach für dich angenehmer strukturieren können. So waren sie in der Lage, das dann matchen zu müssen. Natürlich muss das machen, finde ich absolut richtig. Der ist auf Sicht dein dritter großer Junge. Muss er jedenfalls sein. Sie glauben an ihn. Er hat bisher in jedem Jahr wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Dann ist der Vertrag auch gerechtfertigt, wenn die Entwicklung so weitergeht. Aber ja, so ein bisschen unangenehm ist der Deal. Aber wie gesagt, bist halt auch ein Stück weit selber schuld.
Ja, und wer sich jetzt vielleicht so fragt, ach komm, ob 3 oder 4 Jahre, ist doch alles nicht so dramatisch, der muss sich jetzt nur kurz nochmal zurückerinnern, was vor ja ein paar Wochen passiert ist mit Gordon Hayward. Hätten die Jazz einfach, wären sie damals einen anderen Weg gegangen, hätten ihn früh extended, dann würden wir jetzt noch Gordon Hayward in dieser Saison in diesem Trikot sehen. Und so könnte das eventuell eine Parallele werden. Mal schauen, wie sich Otto Porter entwickelt, wenn es annähernd so weitergeht. Mann, dann bin ich gespannt. Und übrigens auch nochmal kurz, weil wir über Wiggins gesprochen haben. Ganz ehrlich, wenn ich sagen müsste, wer ist der bessere Spieler von beiden, bin ich fast geneigt, Otto Porter zu sagen, und wen ich lieber hätte an Wolfs Stelle, da bin ich auf jeden Fall auch ganz klar bei Otto Porter. Nur mal kurz so viel.
Sheesh.
Aber dann, ja, doch, das ist so. Also wenn wir jetzt zu der nächsten großen Story weitergehen und vor allen Dingen zu der nächsten Positiv-Story, auch wenn es lange wirklich ein Hin und Her war, da gingen dann auch schon die Gerüchte los, ist er vielleicht doch nicht so Frieden, der Franchise-Player, der Superstar von John Wall, sprechen wir natürlich. Aber er war letztens auch, ich glaube, beim guten Bobby Marx? Nee, wie heißt er denn nochmal? Der auch hier Vertical.
Chris Mannix?
Mit Chris Mannix, selbstverständlich. Da war er zu Gast und hat auch nochmal ganz klar gemacht, nee, Quatsch. Das war einfach nur mein Agent, der einfach so sich um alles kümmern wollte und deswegen hat's lange gedauert. Es stand von Anfang an fest, dass ich weiter bei den Wizards in Washington bleiben will und dementsprechend kam die Einigung dann ja doch. John Wall hat eine 4-Jahres-Extension bekommen, die ab 2019 losgeht. 170 Millionen wird er dann nochmal für 4 Jahre bekommen. 45 Millionen muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wird er dann im letzten Jahr verdienen. Ein Trade-Kicker ist da ebenfalls mit bei. Also das wurde tatsächlich ausgehandelt. Also so ein bisschen so eine halbe No-Trade-Clause. Also sie haben ihm keine No-Trade-Clause gegeben. Aber es ist schon klar jetzt eigentlich, sie wollen John Wall da nicht bewegen und haben sie natürlich auch nicht vor. Ebenfalls eine Player-Option fürs 4. Jahr. Also zumindest dann könnte er rausopten. Aber das ist ja so weit in der Zukunft, da muss man sich Stand jetzt noch nicht drum kümmern und auch das, also was klassischer No-Brainer, würde ich mal sagen, wirst du mir, denke ich mal, auch nicht widersprechen.
Nö, da müssen wir nicht weiter drüber sprechen, man muss nur noch mal ein bisschen reingucken in die Zahlen, letztes Jahr 23 und 11, 4 Rebounds, 2 Steals, also der Typ hat einfach eine brachiale Saison gespielt und ist das Gesicht der Franchise, natürlich bindest du den. Ganz witzig, ich habe irgendwie noch mal kurz in den Vertrag reingeguckt, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war, wie die Zahlen waren und habe auf irgendeiner tatsächlich seriösen Seite, lass es Sports Illustrated oder irgendwas gewesen sein oder auf irgendeinem ESPN-Ableger, keine Ahnung, stand irgendwie die Riesenüberschrift, ne, John Wall signed seine Extension, 4 Jahre, 70 Millionen. Und ich guck rein und
das habe ich auch gefunden, ja.
Stabiler Discount, Alter. Den hatte ich größer in Erinnerung, ne?
Und dann so, guckst du nochmal rein und denkst Jahr so, oder was? So jedes Jahr 70 Millionen oder was?
Ja, völlig wahnsinnig. Also natürlich haben sie da irgendwie scheinbar die 1 vergessen. 170, das sind halt, ja, das sind die Deals, die mittlerweile rausgehen. Das ist das Volumen, was du dann auch pro Vertragsjahr mit den 45 Millionen hinten raus, da muss man sich dran gewöhnen. Das kann man ja wieder pervers finden, völlig, völlig gerechtfertigt irgendwie. Aber mein Gott, es ist halt so viel Geld in der, ja, in der NBA im Umlauf und dann wird's halt verteilt. Und wie gesagt, ich bin ja immer Befürworter davon, sich eher mit solchen Dingen wie viel Prozent des Caps verdient er denn eigentlich, beziehungsweise wie viel Prozent des Gehaltsvolumens macht er aus, um Deal zu bewerten, als mit den absoluten Zahlen, weil die sich nun mal ändern, die sind nicht, ja, nicht aussagekräftig. Wenn mehr Geld im Umlauf ist, dann verdienst du auch mehr Geld, dann verdient der beste Spieler auch mehr Geld. Also wenn man mal schaut, ob Verträge gerechtfertigt sind oder nicht, nicht immer einfach nur auf die nackten absoluten Zahlen gucken, sondern guckt relativ, was bedeutet das prozentual vom Cap und dann sieht man, dass die häufig nicht besonders viel höher sind als in den letzten Jahren auch, bloß die absolute Zahl ist eben ein bisschen explodiert, weil dieser Cap-Spike so hoch war. Mein Gott, also ich finde den natürlich No-Brainer, musste machen, John Wall bei den Wizards, da gehört er hin. Mal schauen, ob sie ihm da noch einen absoluten Megastar, vielleicht so einen Boogie an die Seite stellen können. Ich bin gespannt.
Ja, dann wäre dann Otto Porter auf jeden Fall wieder im Gespräch, weil anders ist es ja schon schwer hinzubekommen. Das ist halt die Sache. Die Wizards sind jetzt durch mit ihrer Planung. Sie haben ihre 3 Absolut. Guys. Otto Porter ist der 3. Star. Das ist jetzt die Big 3, auch wenn es sich Stand jetzt ein bisschen komisch anhört. Und jetzt müssen die Wizards, ja, dann entweder sich überlegen, machen wir wirklich mit diesem Kern weiter oder bewegen wir irgendwen potenziell halt für so einen Kandidaten Boogie Cousins oder wir werden jetzt einfach so gut und so attraktiv und deswegen werden die Wizards, denke ich mal, auch schön auf dem Gas sein für die Regular Season, weil die müssen jetzt langsam dieses Image und das Standing aufbauen. Alter, wir sind eine Destination. Wir wollen jetzt auch, dass demnächst mal einer einen Paycard für uns nimmt, dass wir so einen Patrick Patterson bekommen oder wen auch immer und der für einen Vertrag unterschreibt. Woanders würde er viel mehr Geld bekommen. Das sind die Wizards aktuell noch nicht und deswegen waren sie auch jetzt weiterhin in ihrer Offseason ein kleines bisschen limitiert, weil Thema Bank verbessern. Sie haben es auf jeden Fall versucht. Erstmal mussten sie 2 Abgänge verzeichnen. Bojan Bogdanovic hat sich ja den Indiana Pacers angeschlossen. Hatten wir natürlich in unserem Pacers Preview. Meine Güte, heute ist aber auch richtig was los. hat er sich verabschiedet und auch Brandon Jennings, ja, das Gesicht der schlechten Bank, könnte man fast sagen, hat sich verabschiedet, ähnlich wie Trey Burke, wirklich dieses Backup-Point-Guard-Chaos in der letzten Saison, alter Schwede, also nochmal mein Beileid wirklich an die Wizards-Fans, der letzte, was da von der Bank kam, wirklich absolut grausam, nachgebessert haben sie, erstmal, ich glaube, du magst ihn persönlich, also ich würde jetzt sagen,
oh,
das
ja,
ist tatsächlich
Tim Frazier,
jemand, den du gerne magst. Absolut. Ja, da wollte ich noch gar nicht sagen, der nächste, also können wir aber auch machen, Tim Frazier, das war ein kleiner, schöner Trade, haben wir natürlich auch im Zuge der New Orleans Pelicans drüber gesprochen. Die Wizards mussten nur den 52. Pick des Drafts mit reinschmeißen, haben Tim Frazier bekommen, der sich jetzt der Backup-Point-Guard-Rotation anschließen wird, ähnlich wie ein Donald Sloan, der aus China kommt, da ziemlich durchgeladen hat, 24, 6 und 5, also so ein bisschen, ja, so ein Scoring-Point-Guard, den du noch reinbringen könntest, also die drei werden die Point-Guard-Rotation bilden. Ansonsten haben sich einen Shooter dazu geholt, Jody Meeks. Das Karussell dreht sich weiter, mal wieder eine neue Adresse, 2 Jahre 7 Millionen, zweites Jahr ist eine Player Option. Mike Scott kommt fürs Veteran Minimum. Bin ich immer noch froh, dass er noch auf freiem Fuß ist, wegen seiner MDMA-Geschichte. Also wer sich daran erinnert, auch eine spannende Sache. Und solange ich keinen Fehler gemacht habe hier in meiner Liste, war es das auch schon. Also das waren die Moves. Die Wizards haben ein kleines bisschen nachgebessert in der Bank. Wie gut sie da jetzt tatsächlich sind, da werden wir natürlich später drüber sprechen müssen. Aber jetzt sind wir natürlich erstmal wieder so weit, das Ganze eine schöne Note zusammenzupacken. Und wie schön die wird, lasse ich dich natürlich hier schön mal wieder vorlegen.
Völlig zu Recht. Was ich aber nochmal wissen will, wen dachtest oder wen meintest du? Da meintest du Modi Jeeks, dass ich ihn so gerne mag?
Ich hätte vermutet, dass du echt ein Fan bist von Meeks.
Bin ich auch. Also ich mag Modi Jeeks auf jeden Fall. Ich nenne ihn seit 100 Jahren so und ich weiß nicht warum. Ich finde ihn einen geilen Dude. Ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen entstanden aus Fantasy. Du streamst nochmal irgendwen, der dir halt potenziell mal 5-3 in der Nacht reinknallen kann. Da ist er halt jemand, der dafür irgendwie ganz, ganz gut passt. Hat letztes Jahr 41% von draußen geschossen. So Thema Scoring Punch von der Bank gefällt mir gut. Aber man darf nicht vergessen, mit Bojan Bogdanović ist genau das eben auch gegangen und da musst du zwingend irgendwas ersetzen. Insofern, im 1-zu-1-Vergleich hätte ich immer noch lieber Bogdanović wahrscheinlich, aber mit Jody Meeks haben sie da für mich einen vernünftigen Job gemacht, jemanden für wenig Geld zu holen, der da helfen kann. Tim Frazier bin ich absoluter Fan als Backup Point Guard, gefällt mir sehr, sehr gut. Der 52. Pick, ja komm, drauf geschissen, brauchen die Wizards sowieso gerade nicht. Also ist für mich ein absoluter No-Brainer und wenn man ihn bei den Pelicans gesehen hat, dann ist das echt ein solider Backup-Point Guard. Der ist nicht ultra spektakulär, aber das ist jemand mit einer guten Vision, jemand, der da einfach in den Minuten, wo dann ein John Wall auf die Bank geht, einfach das Ding am Laufen halten kann. Das ist ein seriöser Point Guard, der da einfach die Sets sauber durchlaufen kann und dir da ein bisschen helfen kann. Der macht dich nicht wahnsinnig viel besser, aber er kann vielleicht verhindern, dass du da völlig kollabierst und irgendwie so einen Trey Burke reinwerfen musst, der wirklich vielleicht der schlechteste NBA-Spieler der letzten Saison war. Da war überhaupt rein gar nichts zu holen. Insofern ist das einfach ein Riesen-Upgrade für mich. Und wenn man mal ein bisschen reinguckt, natürlich John Wall immer einer, der irgendwie für 10 bis 18 Assists gut ist. Aber abgesehen davon sind die Wizards ein Team, was jetzt nicht besonders, kein besonders gutes Passing-Team ist. Und da ist er schon jemand, der helfen kann. Insofern, das gefällt mir gut, Mike Scott. Ja, Energy Guy, letztes Jahr nur 11 Minuten gespielt per Game. Das ist jetzt nicht so ewig viel. Fürs Veteran Minimum kannst du relativ wenig verkehrt machen, finde ich. Und das ist halt einfach jemand, der Energie bringt, der dir, glaube ich, im Lockerroom wahrscheinlich nicht wehtut. Es sei denn, er baut da so eine kleine Drogenhöhle auf. Aber im Prinzip jemand, der da helfen kann. Nein, einfach so ein Energy-Typ. Also gefällt mir. Donald Sloan kennt man halt früher noch so von den Pacers und Nets. Keine Ahnung, was der noch im Tank hat in China. Die Zahlen habe ich mir auch rausgesucht. Die sehen natürlich sehr, sehr gut aus. Aber da legen auch ganz andere Leute brachiale Zahlen auf. Ob das jetzt noch so ewig viel irgendwie auf der NBA übertragbar ist. Nur, was ist der denn? Was erwartest du von ihm? Er ist im Prinzip dein dritter nomineller Point Guard, vielleicht sogar der vierte. Je nachdem, was mit so einem Satoransky da noch abgeht. Also der wird jetzt nicht ewig viele Minuten bekommen. Ist ein Gamble. Kannst du machen. Insofern bin ich bei meiner Offseason-Note angekommen. Muss mal eben gucken, was ich mir da hingeschrieben habe. Guck mal an, eine 2 habe ich mir aufgeschrieben. Ja, bin mir gar nicht sicher, wie ich darauf gekommen ist, aber ich glaube, für mich haben sie eben wirklich den Job, die Bank zu verstärken, im Rahmen der Möglichkeiten ganz gut gemacht. Natürlich hätte ich mir da noch vielleicht noch einen kleinen Move dazu gewünscht, aber es war halt nicht ewig viel möglich. Bojan Bogdanović mussten sie tatsächlich auch gehen lassen, um das Cap für Otto Porter freizuräumen, um da noch ein bisschen mehr rauszuholen. Insofern, ja, der tut mir weh, der Abgang, definitiv, aber der war dann in dem Fall einigermaßen unvermeidbar. Thema Kontinuität gefällt mir einfach, die Wizards sind eingespielt, die werden von Anfang an funktionieren, da hast du nicht groß neue Jungs zu integrieren, die von der Bank wissen, was ihre Rolle ist, die spielen genau diese Rolle, die sie da ausfüllen, seit Jahren, also Tim Frazier ist halt ein Backup-Point-Guard, der kann das, Jody Meeks ist halt ein Scorer von der Bank, der kann das, insofern ist das für mich irgendwie ganz, ganz gut, ohne wahnsinnig spektakulär zu sein, Kontinuität ist schön, 1-2 gute kleine Moves, die Extensions finde ich alle gut, insofern bin ich bei einer 2.
kann ich nicht eigentlich groß was anderes sagen. Also für da noch ein Plus ranzusetzen, dann reicht's mir irgendwie auch doch nicht.
Nee.
Aber es war schon auf jeden Fall eine gute Offseason. Ich war kurz davor, also ich habe mich echt nochmal dabei ertappt, dass ich mich einfach nach wie vor einfach verdammt drüber ärgere, über diesen engsternigen Move, dass einfach die Wizards da diesen First-Rounder verbrannt haben für Bogdanovic und der jetzt einfach wieder gegangen ist. Der Move hat sich komplett nicht gelohnt. Also auch wenn er offensiv natürlich ein geiler Typ ist, defensiv einer der schlechtesten Männer in der kompletten NBA gewesen in der letzten Saison und hat einfach nicht geholfen. Und da hat mir wieder einfach, ja, die Weitsicht gefehlt, aber das darf ich natürlich jetzt nicht in die Offseason mit rein berechnen, weil es damit nichts zu tun hat. Also von daher bin ich dann doch eher auch so mit diesen kleinen Moves, die jetzt nicht sensationell ist, wie gesagt, also nicht sind, müssen wir gleich drüber sprechen, wie gut ist die Bank Stand jetzt, da hofft man wahrscheinlich eher so ein bisschen auf intrinsische Entwicklung, aber das sind keine schlechten Moves, gerade auch so ein Tim Frazier, wirklich für so günstig, das ist ein Mann, der wird definitiv besser sein als Brandon Jennings, was nicht schwer ist, richtig gut wird er jetzt auch nicht sein, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass Tim Frazier ein guter oder vielleicht überdurchschnittlicher Backup-Point Guard ist, aber der ist solide und dann schauen wir mal, was mit dem Sloan ist, vielleicht kann der dir ein, zwei Qualitätsminuten spielen und dann wird das schon irgendwie hinhauen und die Extensions, ja gut, ist halt so, ne, also war, ja, solide.
Ja, sauber, dann sind wir uns da einig und gehen in die Lineups und da sind dann eben die ganz interessanten Stats, die wir hier so ein bisschen runterbeten müssen. Starting 5 ist in Stein gemeißelt, mit Ausnahme der 4, wo Jason Smith starten wird zu Saisonbeginn, weil Markieff Morris noch an den Folgen einer Operation zu leiden hat. Sprich, der wird erstmal nicht starten, wird dann perspektivisch mit Sicherheit auch wieder ins Starting Lineup reingeworfen. Gehe ich jedenfalls sehr von aus, wenn er dann wieder fit ist. Die anderen 4 Positionen völlig klar. Wall und Beal im Backcourt, Porter auf der 3, Gotthard auf der 5. Also da wird sich nicht viel ändern. Und wenn man in die Stats reinguckt, die Starting 5 im letzten Jahr, das ist schon spektakulär. Die haben 1347 Minuten zusammen gespielt, auf dem Platz gestanden. Auf Platz 2 deine Wolves mit 880, also mal eben bummelig 500 Minuten weniger. Absolut spektakulär. Die Starting 5 hat ein Net-Rating von plus 8,8 produziert, was ziemlich überragend ist. In den Playoffs haben alle 5 Starter jeweils für sich ein positives Net-Rating zusammen bei plus 18 gewesen, die Bank bei minus 14. Also wenn man drauf schaut, was war das Problem der Wizards, dann muss man nicht groß drüber reden, ob ein Bradley Beal vielleicht noch mehr hätte machen können, wie auch immer im Gesamtkonstrukt, war es schlicht und einfach die Bank. Die Starter waren super, die waren überragend, die waren fast elitär, aber sobald du da ein bisschen durchwechseln musstest, sind sie auseinandergebrochen. Positiv muss man sagen, sie waren eins der fittesten Teams, also kaum jemand hat da wirklich relevante Spiele verpasst, das ist was man nicht vergessen darf, wenn man sich anguckt. Es kann halt auch mal schlechter laufen, wenn da einer irgendwie mal 20, 25 Spiele verpasst, dann wird's da dünn, weil sie einfach wahnsinnig abhängig von ihrer Starting Five sind. Spannendes Lineup fand ich, das Lineup von Wall, Beal, Kelly Oubre Jr., über den wir vielleicht nochmal reden. Und dann mit Otto Porter, also ein bisschen Smallball und Marcin Gortat auf der 5, war das drittbeste Lineup der Liga mit mindestens 200 Minuten. Also das ist vielleicht was man mal ein bisschen reinwerfen kann, gerade wenn die Liga einfach ein bisschen kleiner und ein bisschen schneller wird. Ich finde die Starting 5 nach wie vor geil, richtig, richtig gut, ein bisschen unterschätzt vielleicht mittlerweile sogar, weil sie nicht ganz so spektakulär ist, aber das ist eine sackgute Starting 5 und über die Bank reden wir dann gleich nochmal. Aber Starting-Lineup, geil, über das Starting-Lineup der Wizards muss man sich auch im nächsten Jahr keine Sorgen machen, würde ich behaupten.
Absolut gar nicht. Also das gefällt mir wirklich von hinten bis vorne gut. Gerade auch Marcin Gortat habe ich mich drüber gefreut. Letztens bei uns in der Facebook-Gruppe war irgendwie nochmal kurz so ein Thema aufgemacht worden. Irgendwie unterschätzten Spieler aktuell. Und da hat auch jemand nochmal Marcin Gortat genannt, der einfach seit Jahren, also der ist wirklich unterschätzt. Es geht einfach immer unterm Radar durch, dass der jede Saison so sein Double-Double knapp hinbekommt. Macht genau das, was der Trainer von ihm will. Ist einer der besten Screener in der kompletten NBA. Also macht so diese ganzen kleinen Dinge, die nicht im Boxscore stehen. Macht er einfach super. Und ist ein verdammt guter Mann. Guter Verteidiger, beinharter Kerl, also wirklich mit dem willst du dich nicht kloppen. Also einer der geilsten Center, den du so für die Kohle haben kannst. Also da haben sie alles richtig gemacht. Über Markieff Morris habe ich auch schon mal gesprochen. Finde ich, ist ein guter Mann als einfach so dein vierter, fünfter Starter. Ist jetzt bitter, dass er in Saisonstart fehlen wird, deswegen wird es spannend. Auch Kelly Oubre auf jeden Fall, finde ich ganz spannendes Thema. Ist jetzt nicht unbedingt mein Player to Watch, aber ich hätte ihn auch nehmen können. Der wird dann natürlich auch gerade in der Anfangsphase echt wichtig sein. Aber klar, Backcourt müssen wir nicht drüber reden. John Wall, da werde ich gleich auch noch ein paar Worte drüber verlieren. Das ist schon absolut solide. Und dann ist halt die Frage, wie viel besser kann die Bank wirklich werden? Weil wenn die genauso scheiße sein sollte wie in der letzten Saison, dann ist halt dieses Limit da, dass die Wizards ganz klar halt nicht an die Cavs und an die Celtics, die wir jetzt an 1 und 2, in welcher Reihenfolge auch immer wir haben, dass sie da einfach nicht rankommen werden.
Ja, absolut. Dann sind wir bei der Bank und für mich gibt es einfach relativ viele Anhaltspunkte zu glauben, dass sie keine elitäre Bank sein wird, keine überdurchschnittlich gute, aber eine durchschnittliche würde ja schon reichen. Wie gesagt, die Numbers der Starting Five sind überragend und wenn die Bank es nur schafft, da einigermaßen vernünftig irgendwie Basketball zu spielen, dann sind die Wizards schon ein klar besseres Team als im letzten Jahr. Und wenn ich da mal so durchgucke, ich glaube, das, was ein Bogdanović offensiv geliefert hat, kann ein Jody Meeks wahrscheinlich auch. Defensiv ist er etwas besser, würde ich behaupten. Bei Kelly Oubre kann man sich erwarten, dass der einen Schritt nach vorne macht. Wie groß der ist, ist die nächste Frage, aber der wird mit Sicherheit irgendwie noch einen kleinen Entwicklungsschub machen. Tim Frazier, haben wir drüber gesprochen, Riesen-Upgrade, auch wenn ich bei dir bin, ist kein elitärer Backup-Point Guard, ist irgendwie kein Corey Joseph, aber ist jemand, der zumindest da absolut durchschnittlich im positiven Wortsinne ist und damit ein massives Upgrade. Also das ist halt so. Stell da einen vernünftigen Backup-Point Guard hin, muss kein geiler sein, nur ein vernünftiger und du bist da auf der Position einfach deutlich besser. Jan Mahinmi finde ich noch eine ganz interessante Personalie, hat letztes Jahr viele, viele Spiele verpasst. Wenn der ansatzweise fit bleiben kann, ist das für mich auch keiner, der dich elitär besser macht, aber jemand, wo ich damit leben kann, wenn das dein Backup-Center ist. So, Markieff Morris muss man hoffen, dass er relativ schnell zurückkommt, weil der schon ein wichtiger Junge ist für das Team. Dann kannst du auch Mike Scott mit reinwerfen und dann bist du für mich auch da wieder so zwei Mann tief, fast auf jeder Position, dass ich davon ausgehe, dass die Bank durchschnittlich sein können müsste. So, ich glaube nicht, dass das eine Top-5-Bank sein wird, aber wenn das eine Bank sein kann, die irgendwo im Mittelfeld der Liga mitspielt und es einfach schafft, das, was die Starter an Vorsprung im Normalfall rausarbeiten, ansatzweise zu halten oder nicht allzu viel zu verlieren, dann sind die Wizards ein saugutes Team. Und für mich gibt es wenig Anlasspunkte oder Anhaltspunkte zu glauben, dass die Bank nicht etwas besser sein wird.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich sehe die Bank immer noch relativ schwach und da haben die Wizards einfach auch längerfristig noch eine riesen Baustelle. Aber schon alleine der Punkt, wenn Jan Mahinmi wirklich seine 60, 70 Spiele in dieser Saison machen sollte und wenn er dann einigermaßen fit ist, dann ist das einer der besten Backup-Center in der Liga. Also der Vertrag war schlichtweg ein Fehler. So stehen da jetzt immer noch 48 Millionen den nächsten 3 Jahre irgendwie in den Büchern und du weißt nicht genau, was du mit ihm machen sollst. Deswegen, aber von ihm sollte man sich auf jeden Fall ein Upgrade erhoffen und dann haben sie ja allgemein, was mir ganz gut gefällt, wenn du dir dann irgendwann auch einen Smith wieder auf der Bank vorstellst, mit einem Oubre, mit einem Scott, mit einem Mahinmi, dann hast du zumindest defensiv keine schlechte Bank, auf jeden Fall eine überdurchschnittliche und dann wird es halt darauf ankommen, natürlich Scotty Brooks, viel staggern wird er müssen und dann ist halt entweder immer Ball oder Wheel. Jetzt
Ball oder Wheel.
Gott, es geht heute alles durcheinander. Das ist halt immer Wall oder Beal auf dem Court und dann sind die natürlich gefordert. Das ist dann offensiv, ist die Verantwortung riesig, ist auch nicht ganz leicht, aber das ist so der Punkt, der mir ein bisschen Hoffnung macht und wenn ich dann halt auch darauf schiele, hast du ja auch einleitend schon mal gesagt, defensiv wirklich nur 20. gewesen in der letzten Saison. Auch wirklich verrückt. Es war eine eigenartige Saison, weil unscheiß. O-Rating 7, D-Rating 20, das klingt nicht nach 50 Wins normalerweise. Also
ja,
das
stimmt.
Haben sie so ein bisschen outperformed. Das war ja eh so komisch, weil sie ja diesen 7 und 13 Start hatten nach 20 Spielen. Also da habe ich ja auch rausgehauen und lag komplett daneben, dass ich mir hätte vorstellen können, dass sie die Playoffs verpassen. Plus dann waren sie ja zwischenzeitlich eins der besten Teams der NBA. Also waren im Osten ganz, ganz vorne dabei, haben Richtung Ende wieder nachgelassen. Genau wie dann Otto Porter. Deswegen bin ich gespannt, wie du gleich auch noch mal ein bisschen über ihn berichten wirst. Aber das ist die Sache, die mir ein kleines bisschen Hoffnung macht. Bank immer noch nicht gut, aber definitiv besser als in der letzten Saison waren. Da waren sie 23. im Bank-Net-Rating im Rhein. Und da denke ich mal, dass wir ein bisschen Upside haben und das zumindest durchschnittlich werden sollte.
Ja, sauber. Dann sind wir da, glaube ich, was die Identität und was den Outlook dieses Teams angeht, sind wir, glaube ich, ganz gut durch. Man weiß, was man von den Wizards erwarten kann und ich glaube auch nochmal, um es nochmal einzufangen, das Thema Kontinuität darf man nicht unterschätzen. Wir haben bei den meisten Teams, gerade im Osten, bei denen die mitkonkurrieren und unter den anderen, sagen wir mal, den anderen 3 aus den Top 4, die wir da sehen, oder nehmen die Bucks von mir aus noch mit rein, aber wenn wir mal wirklich von den Top 4 Teams des letzten Jahres reden, dann hat sich bei den Cavs einiges getan, dann hat sich bei den Celtics wahnsinnig viel getan, bei den Raptors hat sich insofern was getan, dass sie einen völlig anderen Basketball spielen wollen, das haben wir im letzten Podcast thematisiert und ich glaube, der Vorteil der Wizards in dem Konstrukt ist einfach Kontinuität, die gehen auf den Platz und wissen, ab der ersten Sekunde auf dem Feld wissen sie genau, was sie zu tun haben, genau, was sie zu erwarten haben, jeder kennt seine Rolle, jeder weiß, was Phase ist. Und ich kann mir vorstellen, dass sie da ganz gut in die Saison kommen, auch wenn Markieff Morris erstmal fehlt. Aber dass das Thema Kontinuität da einfach dazu führt, dass das vom Fleck weg ein gutes Team ist. Keine großen Growing Pains haben wird, wie es vielleicht andere Teams haben. Wie gesagt, wir sehen ja trotzdem 2 Teams davor. Also auch das muss man ein bisschen in Kontext setzen. Aber ich glaube, dass die Wizards da schon klar besser sind. Für mich mittlerweile auch in meinem Kopf tatsächlich als die Raptors, zumindest was die Wins angeht. Und als der Rest dann auch. Das ist einfach ein sehr seriöses, richtig gutes NBA-Team. Zum elitären Team fehlt noch ein bisschen was, aber richtig, richtig gut sind sie und werden sie auch im nächsten Jahr sein.
Ja, also da sollte man davon ausgehen. Ich bin gespannt, was wir später sagen zum Thema, was ist Worst Case der Wizards? Also natürlich wieder abgesehen von irgendwelchen großen Verletzungen. Und auch ein großer Fakt, der ist tatsächlich so ein bisschen untergegangen. Den hatte ich gar nicht parat. Den habe ich auch beim guten Chris Mannix gehört, als John Wall zu Gast war, haben sie drüber gesprochen. Und deswegen ist er tatsächlich auch mein Player to Watch. Ist für viele, glaube ich, keine große Überraschung, weil man, glaube ich, sagen könnte, dass ich tendenziell eher immer so ein bisschen so ein Wall-Hater war. Ich habe auch nach wie vor meine Gründe, warum ich immer noch nicht hundertprozentig zufrieden mit ihm bin, aber man kann ihn trotzdem einfach nicht absprechen, was der jetzt für eine Entwicklung gemacht hat. Der ist auch jedes Jahr irgendwie immer ein bisschen besser geworden und ist jetzt einfach gehört. Ist für mich jetzt noch kein klarer Superstar, aber ist zumindest auf dem Weg dahin. Und wenn er noch irgendwie ein, zwei kleine Schrittchen nach vorne machen kann, dann ist er auf jeden Fall da. Und der große Punkt, warum man daran glauben sollte, dass Wizards sich, warum das tatsächlich in dieser Saison passieren könnte, ist halt, dass John Wall zum ersten Mal seit wirklich Jahren eine gesunde Offseason hatte. Er hatte wirklich komplett im Sommer immer irgendeine Kleinigkeit, konnte nicht vernünftig trainieren, konnte sich nicht vernünftig vorbereiten, war immer nur mit Rehab beschäftigt. Und so ist er jetzt, glaube ich, brennt er richtig auf die Regular Season und wird einfach ganz anders da sein von Anfang an. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er eine richtig kranke Saison haben wird. Und die große Frage wird natürlich sein, inwiefern er seine Defizite abstellen kann. Und für mich sind das zwei ganz große Sachen. Natürlich in erster Linie sein Wurf von draußen. Das ist natürlich eine Geschichte, die ihn limitieren wird. Sollte er jemals irgendwie Ende 30% Dreier schießen, dann ist er komplett unguardable. Das ist ja eine Sache, da haben wir bei Dennis Schröder auch oft drüber gesprochen, wenn der seinen Dreier konstant macht und du ihn außen wirklich eng verteidigen musst. Der ist so schnell mit seinem ersten Schritt, da zieht er an jedem vorbei. Und jetzt reden wir über John Wall und da sind wir nochmal auf einem komplett anderen Niveau, also auf einer ganz anderen Ebene. Also sollte er das machen, dann ist es ja, kannst es nicht verteidigen und die große Baustelle, da werden wir dann erst wieder Richtung Playoffs hinkommen, aber das möchte ich auch in der Regular Season so ein bisschen verbessert sehen. Was er einfach noch nicht ist, ist ein guter Half-Court-Point-Guard. Also das haben wir in den Playoffs immer wieder gesehen, auch in der letzten Saison war das ein bisschen enttäuschend, da gab es auch so einen eklatanten Stat zu. Ich glaube, in den Half-Court-Sets hat er auf einmal nur noch 30% seiner Würfe getroffen. Also sobald er einfach nicht seine Riesenfähigkeiten, halt seine Schnelligkeit und seine Vision dann komplett nutzen kann, dann wird er einfach schwächer. Aber wenn er an diesen beiden Punkten arbeiten kann, ja, dann wird's langsam schwer, ihn da wirklich rauszunehmen in der Diskussion, wer ist der beste Point Guard der Liga. Und deswegen bin ich extrem gespannt, in welcher Form er jetzt wirklich liefern wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass er richtig, richtig gut ist und einen großen Schritt nach vorne macht in dieser Saison.
Ja, stabil. Also ich glaube, das hat er sich verdient, dass du ihm da auch so minimale Redemption gibst. Ich finde, du hast dich eben als, in Anführungsstrichen, Hater bezeichnet. So hart würde ich das nicht ausdrücken. Du warst ein Skeptiker vielleicht, so kann man es vielleicht sagen. Du warst nicht sein größter Fan, aber am Ende des Tages überzeugt er halt mit dem, was er da auf den Platz bringt. Letztes Jahr Third Team All-NBA, deswegen auch für die Player-Extension designated-mäßig eligible gewesen. Ist einfach ein geiler Typ, bei dem du weißt, was du kriegst. Und wenn da an einem der beiden Elemente, sei es die wirklich etwas langsamere Half-Court-Offense, die dann natürlich gerade in den Playoffs eher ein Thema wird, oder sei es der Shot, dann wird's schwierig. Dann ist der nah an unguardable, weil du weißt, was er kann. Und nichtsdestotrotz legt er dir die Zahlen auf, die er dir halt auflegt. Ist ein geiler Typ. Ich finde ihn cool. Man kann ihn kritisch sehen, was so ein, zwei Äußerungen angeht. Das ist, glaube ich, ein streitbarer Typ. Aber ich finde ihn geiler Macker. Mein Player to Watch, habe ich vorhin schon mal angeteasert, ist natürlich Otto Porter Jr. Wie könnte es anders sein? Auch meine Bull Prediction wird sich mit ihm befassen. Insofern haue ich das jetzt beides nacheinander raus. Warum er mein Player to Watch ist, haben wir im Prinzip schon thematisiert. Er geht jetzt in seine fünfte Saison. Und er ist jetzt auch ganz nominell, ganz offiziell für die nächsten Jahre, wenn kein Trade passiert. Wie gesagt, da gibt's immer mal so die Gerüchte mit Boogie. Aber lassen wir das mal außen vor. Dann ist er der dritte Star. Und dann muss er das auch sein. Das ist jetzt der Vertrag, den er bekommen hat. Er kann jetzt nicht mehr dieser ergänzende, irgendwie helfende, der bessere der anderen drei sein, sondern er muss sich jetzt im nächsten Jahr wirklich dahin entwickeln, dass du sagst, das ist unser dritter Star. Nicht auf dem Niveau von einem John Wall und einem Bradley Beal, noch nicht, aber auf dem Weg dahin. Das muss er zeigen, dass er dieser dritte Co-Star, wie auch immer du ihn nennen willst, dass er der sein kann. Die Stats habe ich rausgeholt, die sahen überragend aus. Wie gesagt, fast 50-40-90, nur an der Freiwurfquote gescheitert. Sehr, sehr guter Dreierschütze. Die Advanced Stats sehen gut aus, sein PR sieht gut aus, sein Real Plus Minus sieht gut aus. Aber, und das hast du eben schon thematisiert, in den Playoffs ist der Dreier auf einmal völlig kollabiert. Da war er noch bei 28% und während der Saison, wie gesagt, teilweise der beste Dreierschütze der Liga, absolut elitär, weit über 40%. In den Playoffs, ja, ist er so ein bisschen vorne Wall gelaufen, kam nicht mehr ganz durch. Die Wizards an sich, hast du richtig gesagt, haben natürlich auch, weil sie einfach ein Transition-Team sind, dann so ein bisschen Schwierigkeiten in den Playoffs, weil es da einfach etwas langsamer wird. Es wird etwas mehr gegrindet, es ist nicht mehr ganz so schnell, nicht mehr ganz so up and down. Da sind sie ein Team, was davon ja nicht unbedingt profitiert. ich hoffe und glaube, dass wir diese Probleme von Otto Porter nicht mehr sehen. Er hat in jedem Jahr seiner Karriere wirklich einen sehr soliden Schritt nach vorne gemacht. Die Counting Stats sind fast alle wirklich jedes Jahr nach oben gegangen, mit Ausnahme von so irgendwie Kommazahlen bei den Assists. Also kann man ein bisschen außen vor lassen. Macht wirklich jedes Jahr einen sichtbaren Schritt nach vorne. Und jetzt muss der nächste kommen. Und für mich gibt es einfach viele Anhaltspunkte, dass der kommen kann. Er hat letztes Jahr nur 10 Field Goal Attempts genommen. Das ist nicht besonders viel. Insofern hoffe ich, dass wir eher da Richtung, sagen wir 14, 15 vielleicht gehen kann. Er ist so ein Confidence Guy, ist wirklich ein Typ, der sich traut, einen Wurf zu nehmen, der sich auch traut, einen wichtigen Wurf zu nehmen, der richtig reingeht in den Wurf. Das sieht man bei ihm richtig. Der geht nach vorne, der nimmt den nicht so ein bisschen timid, sondern der bombt einfach drauf los. Das finde ich gut. Deswegen glaube ich, wird Otto Porter im nächsten Jahr 20 Points per Game averagen. Das ist meine Bold Prediction.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr bold. Finde ich aber natürlich geil. Man muss ja auch einfach zu seinen Homeboys stehen. Und wenn man da einfach ein bisschen was Radikales raushaut, finde ich schön. Ich muss zugeben, ich hatte die Bold Prediction einfach vergessen. Also ich habe gerade festgestellt, auf meinem Zettel ist einfach keine. Von daher bin ich jetzt mal ganz unkreativ und copy-paste deine Bold Prediction aus dem letzten Jahr. Also auch wenn es nicht mein Tipp ist, das habe ich ja in unserem YouTube-Video erklärt, also dass meine Meinung wirklich ist, Ricky Rubio wird Most Improved Player, aber weil ich jetzt nichts anderes habe, copy-paste ich deine und hau mir einfach für die Wizards jetzt hier in die Statistik, dass Otto Porter dieses Mal den Most Improved Player Titel bekommt, weil er nah dran kommt an deiner Bold Prediction. Vielleicht haben wir beide recht am Ende des Tages, wäre doch auch schön.
Das ist auf jeden Fall frech. Also ich gönn's dir, es sei dir verziehen, dass dir da keine bessere eingefallen ist, dass du da mein Hirnschmalz für dich beanspruchst. Finde ich geil. Wenn meine eingeht, dann glaube ich, kann man fast einen Lock dahinter machen, dass deine auch aufgeht. Das wäre von 13,4 auf 20 Points per Game. Das wäre so der klassische Vote für den Most Improved Player. Ich gehe nicht davon aus, dass meine aufgeht, von daher glaube ich auch nicht, dass deine aufgeht, aber nichtsdestotrotz notiere ich das hier und schauen wir mal, vielleicht, also wenn beide aufgehen, meine Güte, ey, dann sind die Wizards ein verdammt geiles Team.
Ja, aber um nochmal so ein bisschen inhaltlich darauf einzugehen, es ist halt die große Sache und auch was für mich wirklich passieren muss, ist, so geil Otto Porter in dieser Rolle war und es ist eine Rolle, die könnte er für viele andere Teams genauso spielen und wie gesagt, Thema Wolves, das wäre absolut das, was sie bräuchten. Aber bei den Wizards, gerade weil so wenig von der Bank kommt, du da jetzt nicht mehr so den Scoring-Punch hast, ich sehe auch offensiv den Abgang von Bogdanovic noch ein kleines bisschen dramatischer, weil der im Gegensatz zu Meeks ja tatsächlich auch, obwohl es alles immer so ein bisschen langsam Whiteboy-mäßig aussah, halt wirklich ein Shot-Creator war und das ist in Jordy Meeks ganz klar nicht, das ist in seinem Alter jemand, der dir den offenen Dreier hoffentlich reinknallt, aber viel mehr ist es nicht. Also ein bisschen was hast du verloren. Wer soll es groß kompensieren, ist die Frage und da bin ich dann dabei. Und Otto Porter wird natürlich viele Minuten mit Wall und Beal spielen. Da will ich dann auch persönlich sehen, dass die beiden vielleicht ein kleines bisschen Verantwortung abgeben und dass tatsächlich auch die offensive Rolle von einem Porter ein bisschen größer wird und er halt nicht mehr nur in der Ecke rumsteht und da hochprozentig das Ding reinknallt und ansonsten irgendwie als Slasher noch seine Aktionen bekommt, sondern einfach ein kleines bisschen mehr involviert ist, da hoffe ich mir was von. Deswegen bin ich auch persönlich gespannt, wie sich jetzt die Stats entwickeln können. Das hätte man ja auch sagen können, Bold Prediction, irgendwie das Wall und Beal zusammen, keine Ahnung, irgendwie 58 Punkte scoren. Aber weiß ich gar nicht unbedingt, ob das der richtige Weg ist für die Wizards. Also das ist mir dann auch schon fast wieder zu ausrechenbar. Alle Teams wissen, dass es so läuft und ich glaube, so um den nächsten Schritt zu erreichen, brauchst du einfach so den dritten Jungen, der wirklich ein großer Teil deiner Spielweise ist. Und das ist für mich Otto Porter bisher einfach noch nicht gewesen. Ja, und das ist, ja, stand jetzt ein Problem meiner Meinung nach.
Absolut, und das ist natürlich auch meine Hoffnung. Wie gesagt, letztes Jahr waren es 10 Field Goal Attempts, das ist nicht besonders viel für deinen dritten Guy, wenn man so will. Ich fände es den richtigen Weg, wenn genau das passiert, was du gesagt hast, dass immer noch klar ist, wir haben hier unser Superstar-Duett, unseren All-Star-Backcourt, oder nicht, vielleicht nicht beide All-Star, aber nächstes Jahr werden sie es beide, da gehe ich mal sehr davon aus. Beal hätte es letztes Jahr auch schon sein müssen eigentlich. Das sind unsere absoluten Superstars, aber ganz klar auch zu zeigen, auch was Thema Shot Attempts angeht, dass Otto Porter da jetzt die Nummer 3 ist. Der sollte nicht im nächsten Jahr wieder nur 10 Field Goal Attempts nehmen. Und wenn das Richtung 13, 14, vielleicht 15 hochgeht, er vielleicht auch mal so sneaky Topscorer in einem Spiel sein kann, also auch mal wirklich ein bisschen laienlos für ihn am offensiven Ende, ist, glaube ich, der richtige Weg. Sie werden weniger ausrechenbar. Sie brauchen den dritten Mann, der da auch eine klar strukturierte dritte Rolle hat. Ansonsten wirst du in den Playoffs irgendwann halt wieder vor eine Grenze laufen. Das sehen wir immer wieder. Das kann in der Regular Season super funktionieren. Irgendwo bist du dann zu berechenbar und da brauchen sie, glaube ich, um insgesamt ein besseres Team zu werden, ein kleines bisschen weniger Wall und Beal, ein bisschen mehr Porter, dann ist wahrscheinlich allen geholfen.
Ja, über Beal haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, das fehlt natürlich ein kleines bisschen.
Geiler Typ.
Geiler Typ, ja, damit können wir das belassen. Hoffen wir natürlich, also im Optimalfall, ich habe auch mal gesehen, viele kommen jetzt eher in die Richtung und erhoffen sich von dem Beal, dass er jetzt auch ein bisschen mehr in die Richtung Playmaker geht. Also genau das, was ich gerne bei einem Porter sehe, wollen viele Experten dann irgendwie, dass ein Beal mehr übernimmt und auch anfängt jetzt 5 plus Assists. Ja, ist die große Frage. Also ich wünsche mir eigentlich, ein Beal soll genau so weitermachen, wie er es bisher gemacht hat. Dann wird er auch in dieser Saison dann wirklich die Recognition endlich bekommen und wird dann auch All-Star sein im Osten. Deswegen, also wie gesagt, Backcourt müssen wir uns keine Sorgen machen, die können eigentlich Stand jetzt so bleiben. Natürlich leichte Verbesserungen nimmst du immer gerne, aber für mich entscheidender tatsächlich halt so dieses dritte zusätzliche Piece.
Bin ich dabei, und was das Thema Playmaking von Beal angeht, ich glaube, er kann das schon, natürlich nicht in so einer Riesenrolle, aber er könnte da tendenziell mehr machen, als er es bisher gemacht hat. Ich glaube aber, dass ich das eher lieber von einem Otto Porter sehen würde und wahlweise von einem Tim Frazier, wenn Wall auf die Bank geht und Beal mit auf dem Platz ist. Ich glaube, da haben sie im Prinzip genau denjenigen, der dafür sorgen kann, dass es eben nicht auf einmal noch so eine zusätzliche Aufgabe für Beal ist, dass der weiter das machen kann, was er bisher gemacht hat. Elitärer Scorer, der letztes Jahr All-Star hätte sein müssen für mich und der es im nächsten Jahr werden wird. Da mache ich auf jeden Fall ein Löckchen dahinter. Von daher soll er die Recognition auch von uns bekommen. Wir können halt nur über so und so viele Leute hier reden, aber das ist Bradley Beal. Ich bin ein Riesenfan, dass er ein geiler Macker ist. Da bin ich auf jeden Fall voll mit an Bord und erwarte mir auch von dem eine sehr, sehr gute Saison.
Ja, das ist doch schön, dass wir uns da mal wieder einigermaßen einig sind. Weil wir es noch nicht gemacht haben, wollte ich nochmal ganz kurz über Kelly Oubre sprechen, der, wie gesagt, fast mein Player to Watch war. Und will ich jetzt einfach nur nochmal vielleicht auch für den Casual-Fan erklären, warum wir beide halt so hyped sind. Der Junge ist nicht einer, also nicht nur einer der einfach geilsten Typen so in der NBA. Der Typ sieht halt einfach auch verdammt gut aus, muss man dazu sagen. Kleidet sich interessant, also ist wahrscheinlich hinter Westbrook so der Swag-MVP, könnte man sagen. Also fast jetzt schon. Und was aber ihn vor allen Dingen natürlich sportlich so interessant macht. Also er ist vielleicht nicht das größte Talent oder einer der größten Talente so allgemein in der NBA aktuell, aber der ist einfach noch so unfassbar roh. Also er ist einer der Jungs, bei dem siehst du so viel Upside, und da ist halt die Frage, wie schnell kommt er dahin? Also gerade defensiv mit seiner Länge ist er ja absolut Prototyp Lockdown Defender. Also da gehe ich eigentlich auch davon aus, dass er das früher oder später hinbekommen sollte. Es gibt auch geile Highlight-Tapes defensiv von ihm, aber das konstant zu bringen ist halt bisher ein großes Problem. Und die nächste Frage ist dann halt dazu, wie schnell kann irgendwie seine Offensive so ein bisschen halt relevant werden in NBA, weil das ist bisher mittelschwer katastrophal. Also für 3 and D brauchst du halt auch ein 3 oder zumindest ein bisschen Offensive, und die hat Oubre Stand jetzt noch gar nicht. Aber alle sind extrem hyped, das komplette Coaching-Staff, die ganze Franchise, da wird eigentlich nur positiv von ihm gesprochen, und eigentlich gehen auch alle davon aus, dass seine Rolle halt wirklich groß werden sollte in der Saison, haben wir auch drüber gesprochen. Platz ist definitiv frei, so in den Bank-Rotations, und deswegen bin ich einfach so gespannt, wie gut wir an Kelly Oubre tatsächlich jetzt schon sehen werden, weil, ja, wie gesagt, einfach ein geiler Prospekt, so.
Definitiv, und ja, er ist bisher kein 3&D, er ist aber für mich Swag and D, das ist erstmal ein guter Schritt, also sehr guter Verteidiger jetzt schon und hat da noch massiv Upside. Und in den Lineups, in denen er wirklich richtig effizient ist, muss er offensiv auch keine Riesenwaffe sein. Er darf halt irgendwie, um wirklich das zu liefern, was wir uns von ihm erwarten, darf er kein Andre Roberson sein, den du offensiv nicht benutzen und nicht gebrauchen kannst. Aber gerade dem Lineup, was ich vorhin skizziert habe, wo er dann mit einem Wall, Beal, Otto Porter und meinetwegen einem Malchin Gotthard auf der 5 zusammen aufläuft, da muss er auch keine 15 Punkte scoren. Das ist nicht das, warum er dann da auf der Platte ist, und auch nicht das, warum dieses Lineup so gut ist. Wenn er da elitär gut verteidigt und offensiv den Ball weiter swingt und irgendwie seinen kleinen, im Rahmen seiner Möglichkeiten, seinen Impact irgendwie auf die Platte bringt, dann ist da genau das, das, was die Wizards von ihm brauchen. Insofern, klar, wenn er dazu noch einen verlässlichen, reliable Three-Point-Shot irgendwie dazu bekommen kann, bitte, nehme ich gerne, aber selbst wenn der unterdurchschnittlich bleibt und zumindest irgendwie okay ist, wenn er besser als ein Andre Roberson offensiv wird und defensiv den Weg geht, den man sich von ihm erhofft, dann wird das ein geiler Junge.
Ja, aber das ist auf jeden Fall nicht leicht, weil das darf man auch nicht vergessen, immer wieder zu betonen, so gut defensiv zu werden wie ein Andre Roberson,
ja, da muss
man
erstmal
hinkommen.
Absolut, absolut.
Aber jetzt sind wir langsam bei unseren Szenarien für diese kommende Saison. Best Case, Worst Case, wie immer, später werden wir uns einigen, und da bin ich gespannt, und weil ich dich in letzter Zeit immer hab vorlegen lassen, will ich jetzt mal ein bisschen mutiger sein und fange einfach mal an und stelle auch fest, dass mir hier die Notizen fehlen. Aber nee, ich habe das ja natürlich alles im Kopf, und wenn wir jetzt Thema Best Case sprechen. Also gut, gucken wir uns erstmal die letzte Saison an. 49 Wins kommt schon gut hin, weil gefühlt war es teilweise ein bisschen über den Möglichkeiten, aber wir dürfen halt auch nicht den schlechten Start vergessen. Mit intrinsischer Entwicklung und so halt diesen ein, zwei Jungs, die vielleicht ein bisschen besser von der Bank funktionieren sollten, kann ich mir halt vor allen Dingen vorstellen, offensiv weiß ich nicht, ob sie besser sein könnten als in der letzten Saison, also so Siebter in der NBA, das ist schon eine Hausnummer. Wenn sie das wieder schaffen, können sie zufrieden sein. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie defensiv das Potenzial haben, schon auf jeden Fall Durchschnitt zu sein. Vielleicht mit ein bisschen Glück so 13, 14. Und das wären dann schon ein paar zusätzliche Wins. Und wenn wir dazu dann noch in einem absoluten Best-Case-Szenario uns vorstellen, halt Otto Porter macht diesen Schritt nach vorne, Wall und Beal sind noch besser als in der letzten Saison, dann kann ich in einem absoluten Best-Case-Szenario mir, glaube ich, so 56 Wins vorstellen. Also das wäre vielleicht so meine Range. Eventuell 57. Vielleicht grind ich den gleich noch raus, aber erstmal deine Antwort.
Finde ich auf jeden Fall geil. Bei mir steht hier tatsächlich auch eine 56 aus ähnlichen Gründen. Ich glaube, Thema überperformt, jein, ja, irgendwo ein Stück weit, ja. Expected Win-Loss letztes Jahr war, glaube ich, 46. Also das haben sie ein bisschen getoppt. Aber du hast den miesen Start angesprochen. Da kann man nicht damit rechnen, dass das nochmal passiert. Ich habe es eben angesprochen. Kontinuität, ich glaube, dass sie gut in die Saison kommen. Und für mich ist das so rein realistisches Szenario, ein absolutes 50-Win-Team. Best-Case-Szenario, ja, Regular Season kannst du natürlich auch mal Zweiter werden, je nachdem, wie es bei den anderen Teams läuft. Wenn ich Richtung Playoffs gucke, ist das im Best-Case-Szenario auf jeden Fall ein Conference-Finals-Team. Also wenn alles richtig gut zusammenläuft, ist das ein gefährliches Team in den Playoffs, die da definitiv Conference-Finals im Tank haben. Darauf wetten würde ich nicht, aber ein Second-Seed können die im Best-Case werden. 56 Wins hört sich für mich gut an. Worst-Case ist für mich auch wieder ähnlich. Ich glaube, es war bei den Raptors, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber keine besonders tiefe eine sehr, sehr hohe Ceiling. Also ich sehe nicht, dass die da irgendwie Richtung 44 Wins oder so kollabieren, was nur 5 weniger wären als im letzten Jahr. Aber jetzt mal nennenswerte Verletzungen außen vor sehe ich nicht, dass die viel schlechter wären als im letzten Jahr. Ich habe hier 48 Wins stehen, ein Win weniger als im letzten Jahr, mag sein. Viel weniger kann ich mir nicht vorstellen. Also auch die sind für mich wirklich mittlerweile, je länger ich drüber nachdenke, in dieser Range um und bei 50 Wins, vielleicht plus minus 2 oder so ähnlich, sind sie ganz gut einsortiert. Deswegen ist mein Tipp, um den Final abzugeben, tatsächlich auch 51 Wins in einem realistischen Szenario. Ich glaube, die Wizards sind ein legit 50-Win-Team. Das wären schon 2 mehr als die Raptors auf 4. Fühlt sich für mich wunderbar an. Ich weiß nicht, ob du sie da kritischer siehst.
Nee, also ich bin schon, also du gehst es ja jetzt sogar relativ konservativ an, bist da eher bei deinem Worst-Case-Szenario, fühlt sich schon echt hoch auch an, das so zu sagen, aber du hast ja eigentlich auch schon recht, also warum sollten sie viel schlechter sein, wie gesagt, wenn wir Verletzungen ausklammern, ich bin ja auch ein Believer, was Scottie Brooks angeht, ich glaube auch, dass er in seiner zweiten Saison nochmal, dass das vielleicht auch nochmal ein kleiner Faktor sein könnte, einfach jetzt natürlich eine Offseason gehabt, du konntest nochmal ein, zwei Schrauben ein bisschen drehen, dass wir vielleicht auch da einfach ein besseres Team sehen, musste natürlich auch ein bisschen viel probiert werden, das ist in der neuen Saison wieder so, weil vor allen Dingen die Bank-Lineups gefunden werden müssen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Wizards, wie halt eben schon gesagt, dass die sich eher finden werden und dann einfach eher konstant wieder auf diesem Niveau spielen und dann hoffen wir mal, dass es nicht wieder diesen Injury-Bug gibt, weil ich glaube, da haben auch einfach ein bisschen die Körner gefehlt hinten raus, so die Starter hatten unglaublich viel Verantwortung, du hast den Stat mit den Minuten ja angesprochen und das hältst du bei 82 Spieler halt nicht durch, aber wenn das alles zustande kommt, dann sind die in einem realistischen Szenario definitiv ein 50-Win-Team und boah, meinetwegen können wir sogar ein, zwei höher gehen, also
finde ich gut, wir können sie auch gerne höher tun. Der einzige Grund, warum ich mich ein bisschen schwer getan habe, ist, dass ich halt die winmäßige Lücke zu den Raptors nicht zu groß werden sehen möchte. Die haben wir bei 49 und ich sehe jetzt nicht, dass die Wizards irgendwie wirklich echt 4 Wins besser als die Raptors. Kann sein, glaube ich nicht unbedingt. Packen wir sie auf 52, dann haben wir sie da besser und passt ganz gut, glaube ich.
Also für mich kann das schon locker sein, aber ich weiß, was du meinst und von daher 3 Wins mehr als die Raptors in einem realistischen Szenario. Ja, das macht schon echt Sinn, finde ich.
Ja, stabil. Dann penzeln wir die bei 52 Wins ein als Dritten und können rüber schwingen in den Westen. Und da wird's heftig und heiß, mein Lieber.
Das glaube ich auch. Und viele, die jetzt gerade hören, wissen oder vermuten zumindest schon, haben schon eine grobe Ahnung, worum es geht, weil ich so einen kleinen Teaser vorhin bei Instagram rausgehauen habe. Da habe ich meine Off-Season-Note für dieses Team, was jetzt kommt, tatsächlich schon präsentiert. Oha. Aber ich glaube, ich muss es nicht mehr lange spoilern. Die Rückmeldung, die ich bei Instagram bekommen habe, weil da hatten die meisten vermutet, auch zu Recht, ihr habt recht behalten, es sind die Oklahoma City Thunder, die wir hier an Platz 3 haben im Westen. Da haben viele tatsächlich ein bisschen Unmut geäußert und hätten sie gerne an 2 gesehen und sind vor allen Dingen sehr, sehr gespannt, Und ja, die Reihenfolge im Westen ist jetzt schon klar. Da müssen wir, glaube ich, nicht mehr groß vorhalten, warum wir die Oklahoma City Thunder tatsächlich nur an 3 sehen. Aber was natürlich die Offseason so großartig macht, das kann ich schon mal sagen, die Instagram-Leute, die wissen es ja schon, da kannst du nichts anderes als eine 1 verteilen. Und deswegen müssen wir auch eigentlich, können wir direkt darüber sprechen, haben wir auch zum Großteil natürlich schon gemacht im Zuge der anderen Teams. Wenn du Paul George bekommst und dafür einen schwachen oder zumindest einen ungünstigen Vertrag von Oladipo und Sabonis los wirst, wenn du einen Melo bekommst und nichts Nennenswertes abgibst, und die anderen Moves waren auch irgendwie charmant. Sie haben Andre Roberson re-signed für 3 Jahre 30 Millionen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Value-Deal. Der Junge hat sich auch ein bisschen verpokert. Hätte in der Early Extension, hatte er ein besseres Angebot von den Thunder, hat es abgelehnt, hat wie gesagt auf sich gesetzt, aber spätestens seine Struggles in den Playoffs haben dann doch dazu geführt, dass der Markt kleiner war für ihn als gedacht und er dann so ein bisschen zetteln musste für 10 Millionen pro Jahr. Patrick Patterson, ebenfalls ein sensationeller Move, haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen. Für die Mid-Level Exception ist er gekommen. 3 Jahre 16 Millionen, Player Option im letzten Jahr. Raymond Felton, nach wie vor tatsächlich, auch wenn es viele Hater gibt, auf jeden Fall ein valider Backup Point Guard. 1 Jahr Minimum. Nick Collison, Thunder Legende, kann man ja fast schon mal sagen, oder Thunder Urgestein. Nennen wir es mal eher Urgestein. Darf auch noch 1 Jahr mitmachen für den Locker Room, natürlich ein wichtiger Mann. 1 Jahr Minimum. Im Draft gab es noch eine spannende Geschichte. War ganz spannend, weil ich habe das nur gelesen, 21, Terrence Ferguson, wusste ich natürlich überhaupt nicht, also konnte ich gar nicht zuordnen den Namen, habe dann so ein bisschen gegoogelt natürlich, und ich fand's spannend, weil man nur so hört, so prototypischer 3-and-D-Guy, der dann halt sich dagegen entschieden hat, tatsächlich ins College zu gehen, wollte direkt Geld verdienen, hat in Australien gespielt in der Saison, und da habe ich natürlich hier direkt mal unseren Experten angehauen und habe bei Twitter mal Tobias Berger von den Go-To-Guys mal DM geschickt und habe ihn mal gefragt, so, was hast du für einen Eindruck, und er hat mich direkt enthyped, also hat komplett den Riegel vorgemacht und hat da keine positive Meinung zu. Also sie haben ihn unter der Kategorie Fool's Gold tatsächlich einsortiert. Also dieses 3-and-D-mäßige ist wohl so ein bisschen fraglich. Sehr, sehr dünner Mann, also ob er direkt einen defensiven Impact hat, das ist wohl, ja, nicht so gut. Handle ist scheinbar gar nicht vorhanden und der Dreier auch noch nicht so stabil. Also da sind meine Hoffnungen doch ein bisschen geringer, als sie ursprünglich waren. Ja, aber ansonsten müssen wir ja nicht drüber sprechen, dass es positiv ist. Taj Gibson hat sich verabschiedet, haben wir drüber gesprochen. Norris Cole ist jetzt, glaube ich, auch irgendwo in Korea oder wo auch immer. Also durchweg positiv. Ich habe eine 1 mit einem Sternchen, obwohl es bei Instagram eher nach einem Raumschiff aussah. Und ich denke, du wirst es nicht viel anders sehen.
Nee, sorry. Also ich bin, glaube ich, von uns beiden derjenige, der etwas kritischer mit den Thunder umgeht. Ich hätte sie tatsächlich vielleicht auch sogar an 4 gehabt. Da werde ich jetzt wahnsinnig viel Hate für abbekommen, aber kann man, glaube ich, auch verargumentieren. Und wir werden natürlich gleich, beziehungsweise dann im nächsten Podcast, intensiv drüber reden, warum wir die Spurs vor den Thunder sehen. Das finde ich auch nach wie vor richtig. Nochmal, um es wieder einzufangen, ehe die Leute uns wieder jegliche Kompetenz absprechen. Wir sehen diese Teams auf 2 bis 4 sehr, sehr, sehr eng zusammen. Man muss sie in irgendeine Reihenfolge tun. Damit kann man am Ende falsch liegen. Aber bitte vergesst das nicht, wenn ihr wieder rausgeht und pöbelt und was, warum sollen die Spurs besser sein als OKC oder warum soll OKC besser sein als die Rockets? Wir geben uns Mühe, das vernünftig einzufangen, warum wir in einem realistischen Case davon ausgehen. Wir würden kein Geld darauf setzen, dass das per se so sein muss, weil diese Teams ganz, ganz eng beieinander sein werden. Das darf man einfach nicht vergessen. Ansonsten finde ich es schwierig, irgendwas Schlechtes an dieser Offseason zu finden. Also man mag da im nächsten Jahr, sollte dann ein Paul George sich verabschieden und dann war es nur ein Rental, kann man da vielleicht ein bisschen kritischer mit umgehen, aber eigentlich nicht ernsthaft. Also du hast es geschafft, mit Paul George einen Top 10, Top 12, wie auch immer, einen elitär guten Basketballer, der perfekt bei dir reinpasst, für mehr oder weniger gar nichts zu bekommen, für, sorry, aber einen schrottigen Vertrag von Victor Oladipo und einen Rookie, der bisher noch nicht viel auf die Platte gebracht hat. Sensationell, absolut A+. Den Carmelo Anthony Trade kann man bewerten, wie man möchte, aber im Prinzip muss man den sehr, sehr positiv sehen. Der Patrick Patterson Deal ist vor allem für das Geld ein absoluter Home Run. Raymond Felton, gerade in den Playoffs, ist das ein solider Backup. Der gibt ihnen ein bisschen Verlässlichkeit da auf der Position, die sie vorher nicht hatten. Wirklich abgegeben hast du nicht viel. Taj Gibson, ja, finde ich ein bisschen schade, aber mein Gott. Cameron Payne kann man verkraften ausnahmsweise. Das Resigning von Andre Roberson ist sensationell, müssen wir nicht drüber sprechen. Jetzt schon einer der besten Verteidiger dieser Liga. Sam Presti ist ein Gott. Was man ein bisschen dazu erwähnen muss, die zahlen in diesem Jahr 30 Millionen Luxury Tax. Das ist schon eine Ansage. Also da ist einfach Druck auf dem Kessel. Die Thunder müssen performen, die müssen liefern in diesem Jahr. Und das wirklich vernünftig. Ansonsten wird es da schwierig, einen Paul George irgendwie davon zu überzeugen, da länger zu bleiben. Potenziell auch ein Melo und so weiter und so fort. Aber diese Offseason, die kann man eigentlich nicht anders als, bei mir steht hier 1+, 1 mit Sternchen, 1 mit Raumschiff, mal hin, was du willst. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber das kann man eigentlich nicht überragend finden.
Und vor allen Dingen, wenn man dann noch spätestens das mit einberechnet, was ich jetzt nicht erwähnt hatte, weil wir schon drüber gesprochen haben vor ein paar Wochen im Podcast, dass jetzt halt diese Fragezeichen, zumindest wie geht's weiter, ist nach einem Jahr hier alles vorbei und der Laden wird dicht gemacht in Oklahoma, dass das ja auch beendet wurde dadurch, dass Westbrook halt seine Extension unterschrieben hat und zumindest er längerfristig bei den Thunder spielen wird. Das ist ja dann noch positiver, weil das war ja so dieser einzige Punkt, den du hattest. Also, dass wirklich theoretisch sich alle drei verabschieden könnten und dann hast du da wirklich nur noch, ja, dann hast du einen Scherbenhaufen da liegen und das wird definitiv nicht der Fall sein. Wir haben schon im letzten Jahr gesehen, Westbrook alleine reicht zumindest insofern, wenn er ein bisschen Material um sich herum hat, dass dein Team nicht eine komplette Katastrophe ist und deswegen in diesem kompletten Kontext ist das eine absolute Sensation und jetzt werden wir darüber sprechen müssen, inwiefern das die Thunder, also wie viel besser das die Thunder jetzt wirklich macht, müssen wir natürlich über die letzte Saison sprechen. Da stehen hier 47 Wins, 35 Niederlagen, der sechste Platz war das im Westen, gab natürlich dann die bittere Niederlage gegen James Harden und die Rockets, man muss aber auch ganz klar zu dem Rekord sagen, die Thunder haben auf jeden Fall ihr Potenzial, ihr Talent massiv geoutperformed. Das lag nicht zuletzt daran, dass die Thunder und vor allen Dingen Westbrook unglaublich klatsch waren, also waren eins der klatschesten Teams in der kompletten NBA, haben immer wieder ganz, ganz enge Games, die sie eigentlich niemals hätten gewinnen dürfen, irgendwie rausgegrindet und die Thunder aus dem letzten Jahr waren schon eher, also die Wahrheit liegt dann wahrscheinlich eher so bei einem vielleicht ganz leicht über 500 Team, ich glaube mehr wären es tatsächlich nicht geworden, oder siehst du das anders?
Nö, absolut. Also die Thunder vom letzten Jahr waren für mich um und bei ein 500-Team, etwas drüber vielleicht. So plakativ 42 Wins wäre vielleicht eher so das gewesen, was dieses Team wirklich im Tank hat. Wir sagen, lass das Team in der Zusammenstellung dieses letzte Jahr 5-mal oder 10-mal spielen, dann bezweifle ich, dass da jemals nochmal 47 Wins rauskommen. Das war schon absolut Best Case. Viel mehr geht nicht. Thema Identität müssen wir nicht drüber sprechen. Es war die große Russell Westbrook Show mit einem Triple-Double Average als MVP. Waren 10. im Defensive Rating, also wirklich eine gute, zumindest eine ordentliche bis gute Defense. Offensiv durchschnittlich 16. In den Playoffs dann in 5 gegen die Rockets rausgegangen. Warum? Auch das ist relativ schnell beantwortet, weil in den wenigen, sehr, sehr wenigen Minuten, in denen Russell Westbrook Platz auf der Bank genommen hat, sind sie komplett kollabiert. In den Playoffs, wenn man wirklich das reine Plus-Minus, die Totals nimmt, waren sie plus 15, solange er auf dem Platz stand. Auch in der Rockets-Serie waren sie besser als die Rockets, solange er auf dem Platz war, und waren minus 58 in den Minuten, in denen er auf der Bank saß. Und es waren nicht viele Minuten. Also das ist da absolut plakativ gewesen. Wenn Westbrook auf der Bank sitzt, dann ist das ein Scherbenhaufen. Dann werden die abgeschossen von mehr oder weniger jedem einigermaßen soliden Team. Sobald er auf dem Platz ist, sind sie ein gutes Team. Kein elitäres Team, aber ein gutes Team. Und da packst du jetzt, ja, Paul George und den 64. besten Spieler der NBA mit Carmelo Anthony mit rein, dann ist das schon mal was dieses Team von Grund auf verändert. Und das ist natürlich auch eines der Fragezeichen, eines der Themen. Identität, was werden wir da sehen? Starting Five, müssen wir nicht drüber sprechen, Westbrook, Roberson, Paul George, Carmelo Anthony und Steven Adams. Auf der Bank wird es dann sehr, sehr dünn. Also das ist für mich auch immer noch eine Problemstelle. Da haben sie mit Patrick Patterson jemanden, der da helfen kann, absolut helfen kann. Hier und da vielleicht auch mal ein Spiel zu Ende spielen wird, Raymond Felton, aber danach wird es ganz, ganz dünn. Da ist dann nicht mehr ewig viel zu holen. Die Starting Five dafür natürlich absolut überragend. Für mich Paul George, wenn wir über den reden wollen, Plug and Play. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Der wird da perfekt reinpassen, kann Off-Ball spielen, ist ein sehr guter Verteidiger, kann das Playmaking übernehmen. Also der hat von seinem Skillset, gibt er mir wenig Anlass zu glauben, dass es nicht funktionieren sollte. Bei Melo ist es nochmal ein bisschen was anderes. Das ist natürlich das Riesenthema, wie passen die drei zusammen. Es gibt immer irgendwie die Leute, die dann rauskommen und sagen, es gibt doch nur einen Ball, ne? Oder es gibt nur so und so viele Würfe. Ja, das wird in Teilen auch irgendwie schwierig und ein Anpassungsprozess sein, dass er funktionieren wird. Da mache ich mir keine Sorgen, aber ich glaube, dass es ein bisschen dauern wird. Da bist du, glaube ich, ein bisschen optimistischer, dass das von Tag 1 sehr gut funktionieren wird, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat für mich den Grund, da was man auch schon in der Preseason sieht. Also tatsächlich, da gab es auch ein sehr, sehr schönes Video zu bei YouTube, B-Ball Breakdown. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Da wurde wirklich thematisiert, inwiefern passt Paul George jetzt rein in die Offensive der Thunder. Und da wurde halt gezeigt, dass genau das, was George jetzt schon wirklich gut kann, diese ganzen Offscreen-Action, also der wird jede Menge Dinger laufen, die halt früher vor 2-3 Jahren halt für Kevin Durant geplant waren. Also genau diese gleichen Plays wird jetzt einfach 1-zu-1 in Paul George bekommen. Und das sind Sachen, die sind jetzt nicht unbedingt neu und für mich ist Paul George in dem Sinne auch einfach so ein geiler Elite-Systemspieler, ich glaube einfach nicht, dass der viel Anlaufzeit braucht. Der passt direkt super rein. Über den defensiven Impact müssen wir gar nicht sprechen. Und ich glaube offensiv, dass das relativ schnell komfortabel sein wird. Natürlich ist es ungewohnt für ihn, dass er deutlich weniger den Ball in der Hand haben wird, als das bei Indiana der Fall war. Aber das sehe ich sogar persönlich sogar noch positiv. Und Thema Mello, das ist einfach ein genialer Offensivspieler. Kannst du sagen, was du willst. Also auch der hat einfach seine klaren Skills. Und das sind ja nicht unbedingt Skills, die du in das System deiner Offense mit reinbringen musst. Also ich finde es dann eher schöner, dass die Thunder, und das war ein Riesenthema, wirklich so broken Shot Clock, Play hat nicht funktioniert, und statt einfach, dass Westbrook dann einfach einen unfassbar schwierigen Wurf nimmt, hast du jetzt noch zwei andere Optionen und gibst zur Not mal Mello den Ball, der dann spät nochmal ein ISO spielt. Das sind Sachen, die mir gefallen, und warum Mello, um es halt auch nochmal ganz kurz aufzugreifen, so ein unfassbarer Slam-Dunk-Deal war. Es gibt, glaube ich, kein Team, was ihn so gut hätte aufnehmen können in die defensive Struktur. Also ich mache mir bei diesem Thunder, gerade wenn wir Thema Starting Lineup überlegen, mache ich mir null Sorgen über die Defense von Carmelo Anthony. Da sind sie gut genug. Sie waren der letzten Saison schon gut. Da waren sie Zehnter in der NBA, was das D-Rating angeht. Und ich kann mir trotz wirklich Mello auf dem Court vorstellen, dass das wieder gebucht sein sollte. Dass sie da eventuell sogar einen kleinen Schritt nach vorne machen sollten. Jetzt mit einem Paul George, der einfach ein Elite-Verteidiger ist. Und ich habe ihn ja, wie gesagt, als meinen dritten Kandidaten für Defensive Player of the Year. Glaube ich einfach, dass das gut ist. Offensiv werden sie ganz klar einen Schritt nach vorne machen. Einfach Variabilität. Wir werden darüber sprechen, was es jetzt von Westbrook wegnimmt, aber das ist so der Punkt für mich. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, und das war ein Szenario, was du mir auch nochmal privat gesagt hattest, dass du halt denkst oder dir vorstellen kannst, dass sie wirklich so 10 und 10 starten oder halt so richtig langsam irgendwie aus den Startblöcken kommen, und das glaube ich persönlich nicht.
Ich kann es mir vorstellen. Also Paul George, habe ich ja eben schon gesagt, ist für mich wirklich Thema Plug and Play, den kannst du da reinwerfen. Der kann im Prinzip all das, was du von ihm in diesem System verlangst, kann er aus dem FF, aber auch der wird sich ein bisschen... Ja, ich will gar nicht unbedingt sagen anpassen, aber gewöhnen müssen. Das ist einfach was, wenn du jahrelang eine völlig andere Rolle gespielt hast, weil du einfach immer den Ball in der Hand hattest, in der Regel bei den Pacers, weil da nicht viel anderes irgendwie zu holen war, dann glaube ich einfach, dass es ein bisschen dauert. Ich sehe das überhaupt nicht kritisch, dass es nicht funktioniert. Ich glaube nur, es kann ein Momentchen dauern. Und die größte Anpassung für mich wird nicht Paul George machen müssen und nicht Carmelo Anthony machen müssen, sondern wird Russell Westbrook machen müssen. Ich traue ihm das zu, das ist keine Frage. Aber ich glaube, dass wenn du aus so einer Saison kommst, wo du im Prinzip 1 gegen 5 mehr oder weniger gespielt hast die meiste Zeit, irgendwie eine Usage Rate weit jenseits der 40% hattest und all das, was da historisch passiert ist, müssen wir nicht drüber sprechen, dann glaube ich, dass es einen Moment dauert, einfach zu sagen, wir sind jetzt hier ein völlig anderes Team als im Vorjahr, wir schmeißen zwei neue Starter rein, wir werden bei den Celtics drüber reden, dass das eine Veränderung bedeutet und dass sowas nicht vom ersten Tag an funktioniert im Normalfall. Dass das Skillset von Paul George perfekt für dieses Team ist, sehe ich absolut so. Dass Carmelo Anthony vom Skillset perfekt da reinpasst, kann den Catch-and-Shoot-Dreier treffen, komme ich später nochmal drauf, ist einfach ein elitärer Scorer immer noch und ist nicht der 64. beste Spieler der Liga, ist defensiv nicht gut. Ich glaube auch nicht, dass er defensiv noch viel besser wieder werden kann. Ein bisschen mehr Effort, klar, aber ich glaube genau wie du, dass das kein Problem ist, weil der Rest des Teams das problemlos kompensieren kann. Ich glaube nur, dass das alles etwas länger dauern wird, als du das offenbar glaubst oder als es viele anderen glauben. Deswegen kann ich mir einen etwas langsameren Start vorstellen. Das ist am Anfang noch so ein bisschen, hier, jetzt mach du mal, jetzt mach ich mal, und noch nicht symbiotisch so läuft, dass da alle von dem jeweils anderen profitieren können, einfach weil die Jungs an ihre Rolle noch nicht gewöhnt sind, die sich ändern wird müssen. Das ist der einzige Grund, warum ich mir vorstellen kann, dass sie etwas langsamer reinkommen, perspektivisch gen Playoffs. Ist das ein höllengutes Team und wird viele, viele Probleme machen, vielen anderen Teams. Da mache ich überhaupt kein Fragezeichen hinter. Thema Bank ist für mich immer noch eins. Ja, das ist, also so gern ich Patrick Patterson mag und ich glaube auch, dass Raymond Felton da immer noch vernünftig ist, ist die Bank für mich ein Problem. Die Bank ist eine der schlechteren der Liga, das würde ich einfach mal so behaupten, auch wenn ich Jeremy Grant noch irgendwie ganz nett finde. Aber viel ist da irgendwie nicht. Ich bin jetzt auch nicht der große Kyle Singler-Fan, nicht mehr. Thema Staggering wird eins, was interessant wird. Da komme ich auch gleich nochmal drauf bei meinem Player to Watch. Es gibt für mich da einfach ein paar Fragezeichen und ich glaube, dass es etwas länger dauert, bis es wirklich funktioniert. Dass es früher oder später funktioniert, das würde ich nicht bezweifeln.
Ja, aber ist ja jetzt nicht so, dass die Bank in der letzten Saison irgendwie so super positiv war. Nö, also zumindest da nicht. Wird sich jetzt nicht mehr groß verändern. Und dann ist natürlich ein Billy Donovan in der Pflicht, da einfach Lineups zu finden. Und das haben wir auch schon immer von Billy Donovan jetzt in den zwei Saisons gesehen. Der wird da verdammt viel rumprobieren. Natürlich wird da jede Menge gestaggert. Dann ist mal ein Mello die erste Option in der Offensive, gerade wenn Westbrook irgendwie sitzt oder wenn vielleicht sogar auch ein George sitzt. Also da sind sie zumindest mit ihrer Star Power flexibel genug. Wir müssen ja jetzt nicht drüber reden, dass wir uns vorstellen, dass ein Felton, Abrines, ein Grant, ein Patterson und ein Nick Collison zusammen auf dem Court steht. Das wird ja nicht passieren. Und ich glaube, das ist natürlich nichts Schönes mit dieser Bank. Aber dass die Verantwortung natürlich auf den Startern liegt, das ist ja keine Frage, das wissen wir. Aber wenn sie gesund bleiben, ist das, glaube ich, auch eine Sache, die man hinbekommt. Und auch in der letzten Saison, das muss man Billy Donovan ja auch sehr, sehr positiv ankreiden, hat ja echt einen guten Job gemacht, die Minuten zu managen. Und Westbrook, deswegen waren ja seine Stats auf 36 gerechnet, eigentlich noch viel perverser im Kontext zu allen anderen, weil der, ich lass mich lügen, aber glaube ich 33 Minuten gespielt hat pro Spiel. Also wirklich, ja, schon ein gutes Stück weniger als so die meisten Stars in der Liga. Das sind Sachen, die mich einfach positiv stimmen. Auch nochmal kurz zu Westbrook. Hast du gerade gesagt, sehe ich tatsächlich komplett anders. Also in meiner Vorstellung wird er sich gar nicht ändern müssen und das will ich auch wirklich nicht sehen. Also Westbrook soll für mich genau das machen, was er auch in der letzten Saison gemacht hat. Nur was halt weg sein muss und was er, glaube ich, auch nicht unbedingt gerne gemacht hat, sind halt diese Situationen, die ich meinte. Und da kannst du auch in die Stats reingucken. Da, wo wirklich seine Effizienz komplett in den Keller gegangen ist, sind halt diese Situationen. Broken Shot Clock, 7 Sekunden oder weniger noch auf der Uhr und dann gibt's einfach nichts anderes als eine stumpfe Isolation und jeder der anderen 5 Spieler weiß, Westbrook wird diesen Wurf nehmen. Wenn er da einfach schon mal echt ein paar Field Goal Attempts wegnimmt und die weiter verteilt an den George und den Mello, dann sieht's schon deutlich komfortabler aus. Natürlich insgesamt wird er einfach ein kleines bisschen weniger werfen, aber ich hoffe und wünsche mir, dass ein Westbrook wirklich kein Stück weniger aggressiv sein wird.
Ja, das wollte ich so auch nicht sagen, falls du das so verstanden hast. Aber ich will keinen Westbrook mit einer 43%igen Usage sehen. Im Gegenteil.
Das ist klar.
Ich will da 10% weniger sehen. Natürlich soll der nicht seine Identität ändern. Muss das ein aggressiver Junge sein, der zum Korb geht und so weiter und so fort. Natürlich, darum geht's nicht. Es geht aber darum, dass er letztes Jahr nun mal aus einer Saison kam, wo er Mädchen für alles war und alles gemacht hat. Und da muss er ordentlich was abgeben. Nicht zu viel, um Gottes Willen. Er soll nicht seinen Style irgendwie ändern. Aber dieses, hey, box mal alle aus für mich, ich renne jetzt jede Possession den Court rauf und runter und nur wenn ich nicht mehr weiter weiß, darf Paul George vielleicht mal werfen, das darf ja nicht passieren, das ist das, was ich meine und das, glaube ich, wird einen Moment dauern, bis er auch für sich sich einfach dran gewöhnt hat, ey, ich stehe hier nicht mal mit vier Flinten.
Ist ja nicht so, dass er noch mit einem Superstar auf dem Court stand, ne, da
hat er natürlich,
auch schon jahrelange Übung.
Natürlich, aber auch da haben sie ja nun bei weitem nicht das Beste rausgeholt, weil eben genau da das Problem war, dass sie viel oft so, hier, jetzt mach du mal, jetzt mach ich mal 5 Minuten, jetzt mach du mal 5 Minuten, sie haben es selten geschafft, da wirklich das Beste aus sich gegenseitig rauszuholen und da eine symbiotische Beziehung, wo man jeweils das Beste aus dem anderen rausholt, rauszuholen, sondern sie waren individuell so überragend gut, dass du natürlich ein gutes Team bist, wenn du Westbrook und Durant hast, aber ich glaube immer noch bis heute, dass man da mehr hätte machen können, mehr draus machen müssen wahrscheinlich, ist jetzt anders gekommen, aber ich glaube, dass das einfach ein bisschen Zeit braucht. Wie gesagt, wir sind uns völlig einig, was langfristig dieses Team angeht, wir sind uns nur nicht einig darüber, wie schnell sie das Beste aus sich gegenseitig rausholen.
Ja, das kann ich auf jeden Fall auch gut verstehen. Aber dann kommen wir doch einfach mal direkt mal. Ich will mal hören, was du über Melo zu sagen hast. Hat sich so ein bisschen angehört, als ob das ein Player to Watch wäre.
Nee, ist ja nicht mehr Player to Watch, aber ist meine Bull Prediction. Von daher kann ich auch einfach das vorwegschieben. Es geht im Prinzip natürlich Hand in Hand mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Meine Bull Prediction und ich hoffe, du lässt sie mir durchgehen. Vielleicht muss ich ein bisschen kämpfen, aber ich finde sie bold genug, dass du sie mir durchgehen lassen solltest. Eigentlich meine Bull Prediction. Carmelo Anthony wird ein Career High von draußen schießen. Was das heißt, er muss mehr als 40,2% seiner Dreier treffen. Wenn man in die letzten Jahre guckt, hat er da 34, 34 und 36 geschossen, also weitgehend scheiße. Über seine Karriere schießt er 34,6, also er ist schlicht in seiner Karriere bisher kein besonders guter Dreier-Shooter. Er hat einmal in seinem Leben, muss ich fairerweise sagen, über 40 geschossen, nämlich genau diese 40,2, sonst aber noch nie auch nur über 38%. Also er war nicht bekannt dafür, dass er bisher ein über 40% Shooter war, im Gegenteil, war deutlich, deutlich drunter. Nur glaube ich, dass der wahnsinnig profitieren wird. Wir haben immer wieder drüber gesprochen. Carmelo Anthony, Hoodie Mello oder wahlweise auch Team USA Mello ist einfach ein anderer. Der kann jeden offenen Wurf dieser Welt reinknallen. Sein Catch-and-Shoot 3, ich habe es irgendwo nachgeguckt, habe es wieder vergessen. Ich glaube, ich habe es oben hingeschrieben. Letzte Saison hat er 43% seiner Catch-and-Shoot 3s getroffen, was gut ist, was auch dafür reichen würde.
Also das kommt auf keinen Fall hin.
43% Catch-and-Shoot 3er steht hier bei BKRF. Also sollte korrekt sein.
Dann haben wir verschiedene Sachen nachgeguckt. Ich war auch auf einer anderen Plattform unterwegs, aber das hört sich sehr, sehr hoch an.
Hört sich für mich auch hoch an, nur wie viele Catch-and-Shoot-Threes hat er denn wirklich bekommen? Also das ist ja halt auch nicht gar so einfach. Wie auch immer, ich glaube, dass Melo einfach wahnsinnig profitieren wird. Das Spacing, was letztes Jahr gefehlt hat, kann er dir liefern, auch wenn er vielleicht in den letzten Jahren kein Knockdown-Shooter von draußen war. Aber da muss man auch mal sich anschauen, mit wem er da zusammen auf dem Platz stand und was das für Würfe waren. Ich hoffe, dass er wirklich diese Rolle als für mich klare dritte Option auch wirklich so annimmt in der Form und wir den besten Melo sehen werden, den wir auch in den letzten Jahren vor allem im Team USA gesehen haben. Von daher Career High von draußen ist es für mich. Ich hoffe, es ist dir bold genug. Es ist immerhin 6% über dem, was er normalerweise schießt.
Ja, ich lasse es dir selbstverständlich durchgehen, weil ich auch in eine ähnliche Range auf jeden Fall gehe. Also laut meinen Stats, zumindest die ich nachgeguckt habe, hat Melo in der letzten Saison zumindest insgesamt, was Catch-and-Shoot-Situation angeht, hat er 36% getroffen seiner. Also ich meine, das wären die Dreier und das ist nämlich auch das Überraschende bei Melo. Also er ist schon ein guter Catch-and-Shooter, aber es ist halt nicht so exzellent, wie man sich es eigentlich vorstellt, weil du siehst nur diesen wunderschönen Wurf und denkst dir eigentlich, boah, spätestens wenn der offen ist, muss doch eigentlich alles drin sein. Und das war auch über die letzten Saisons hinweg wirklich nicht der Fall. Also auch die Stats, selbst wenn er offen ist und so, hat er einfach nicht hochprozentig getroffen. Aber ich glaube auch, dass so leicht irrational einfach, ja klar, weniger Shot Attempts, er kann sich so ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was er dann wirklich machen muss. Team USA, da verweise ich ja schon seit Monaten drauf und erhoffe mir einfach so sehr, dass er diese Rolle mal tatsächlich in die NBA bekommt. Das wäre natürlich ein Traum. Aber ich bin dabei, weil meine Bold Prediction, wie gesagt, ähnlich aussieht und jetzt muss man ein bisschen genauer zuhören. Meine Bold Prediction lautet, dass wenn du die Dreierquote von Melo, Westbrook und von Paul George, wenn du die einfach addieren würdest, dass am Ende der Saison da mindestens eine 116 stehen wird. Also um das mal zu erklären, in der letzten Saison hatte Carmelo Anthony, oh, jetzt muss ich mal richtig gucken, 34,6% hat er da getroffen, ist ein 34,6% Karriere-Shooter, in der letzten Saison 36%, Paul George fast 40% in der letzten Saison und Westbrook hatte ein deutliches Career-High mit 34,3%, also man kann sich's ausrechnen, Melo und George müssten so bei 40 liegen, Westbrook habe ich dann so bei 36 plus eingerechnet und dann kommen wir irgendwo so auf plus 116 und da gehe ich jetzt sehr davon aus, dass du mir das durchwinkst.
Das lasse ich dir durchwinken. Ich habe gerade mal meinen Taschenrechner angeworfen. 38,67% wären das im Schnitt auf die Dreier aufgeteilt. Dass Paul George 40% schießt, finde ich, kann man ruhig mal einbuchen. Aber dass dann die anderen beiden, insbesondere Westbrook, da den Percentage so hochziehen kann, dass 116 wirklich zu erreichen sind, schauen wir mal. Da mache ich mindestens ein Fragezeichen ran. Insofern ist es selbstverständlich eligible für eine Bold Prediction, lasse ich dir durchgehen, nehme ich gerne so mit auf ins Portfolio und schauen wir mal. Sie waren kein besonders gutes Dreierteam letztes Jahr, das ist kein großes Geheimnis, aber sie sind halt auch ein völlig anderes Team als in den letzten Jahren. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, haben 32% letztes Jahr auf Wide Open Threes geschossen, das muss man mal vorstellen. 32% auf jeden Dreier, der Wide Open war. Da waren sie natürlich 30. Ist kein großes Geheimnis, war wirklich katastrophal. Insofern, Westbrook ist kein irgendwie percentage-wise kein geiler Dreier-Shooter, aber auch das hast vor allem du immer wieder betont. Man nimmt einfach einen Dreier von ihm, nimmt man irgendwie hin, als Alter, ist ein vernünftiger Wurf. Das ist irgendwie okay, der darf das machen. Warum auch immer, es ist halt so. Insofern bin ich gespannt. Also ich glaube nicht, dass sie durchgeht, aber lass sie dir selbstverständlich durchgehen.
Ja, das ist ja auch ein großer Teil natürlich der Hoffnung, dass die Thunder jetzt wirklich in diesen elitären Status kommen können, dass ein Westbrook jetzt nicht wieder dieses MVP-Year spielt, aber auch einfach deutlich effizienter ist, weil wenn man in die Stats jetzt nochmal reinguckt, rein Field Goal Percentage, rein Dreierquote, rein True Shooting, das ist jetzt natürlich nicht sensationell und war natürlich deutlich schlechter als das, was ein James Harden dir geliefert hat und auch der ist jetzt keine Koryphäe von draußen, also gerade Thema Shot Selection ist einfach, ja, viel schlimmer geht's eigentlich nicht, aber im letzten Jahr war das okay, weil es einfach keine Alternative gab. In diesem Jahr wünscht man sich tatsächlich ein bisschen mehr. Wenn man in die Stats reingeht, ist es halt spannend. Westbrook ist halt tatsächlich ähnlich auch so ein bisschen wie in so ein J.R. Smith, wie man es immer sagt, so dieser Mythos, ist halt einer der ganz wenigen Kandidaten der NBA, wo es halt nicht zutrifft, dass man sagen kann, ja, je mehr Dribbles er nimmt und je länger er den Ball in der Hand hat, umso ineffizienter wird er nicht. Ist tatsächlich eigentlich immer gleich. Also er schießt, wenn er jetzt vorher 38 Mal gedribbelt hat und einen komplett wilden Dreier nimmt, trifft er ihn nicht schlechter, als wenn er komplett wide open catch and shoot ihn nimmt. Es ist irrational, man kann es sich kaum erklären, aber ich weiß nicht, ist irgendwie scheinbar so ein bisschen so eine Mindset-Sache, aber trotzdem glaube ich einfach immer wieder an ihn und würde da echt auch locker Geld drauf setzen, dass er wieder ein Career-Year hat und seine Dreierquote, wie jetzt auch ich es in meiner Bold Prediction natürlich gesagt habe, dass er die leicht steigern kann und zumindest so in diesen durchschnittlichen, vielleicht sogar leicht überdurchschnittlichen Bereich kommt.
Finde ich gut und Shoutout an dich auf jeden Fall. Den Hirnschmalz, den du bei den Wizards weggelassen hast, hast du in diese Bold Prediction gelegt und das finde ich völlig legitim. Völlig in Ordnung. Mein Player to Watch ist keine große Überraschung, glaube ich, ist Billy Donovan. Also er ist kein Player to Watch, aber ich habe es vorhin schon mal skizziert. Das ist für mich da mit eine der entscheidenderen Personalien. Er hat jetzt nun mal auf einmal drei All-Stars zur Verfügung, nachdem er im letzten Jahr in dem Jahr 1 nach Kevin Durants Abgang irgendwie sein Westbrook und ein bisschen Gemüse nebendran hatte. Hat er jetzt ein Team, was ihm wahnsinnig, wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, was ihn aber auch extrem unter Druck setzt. Ich würde nicht sagen, dass er auf dem Hotseat sitzt, aber er ist mit Sicherheit der Coach, der der wirklich Performance-Druck hat. Die müssen jetzt liefern. Das ist ein Jahr, in dem die Thunder wirklich, wirklich liefern müssen. A, um wirklich eine Chance darauf zu haben, dass Paul George im nächsten Jahr vielleicht dann doch sagt, ey, Westbrook ist jetzt die nächsten Jahre an Bord, hat natürlich direkt danach auch schon gesagt, natürlich spielt das für mich und meine Entscheidung eine Rolle, wenn ich weiß, dass Westbrook da die nächsten 5 oder 4 Jahre, was auch immer, an Bord ist. Ob er wirklich das als Option betrachtet, hängt natürlich auch davon ab, wie gut die Thunder wirklich sind. Lass die Zweiter werden und Conference Finals die Warriors ärgern, keine Ahnung, was auch immer man da als Ceiling sehen will, dann ist das halt auch nicht ganz so einfach zu sagen, da gehe ich weg. So, dann gehe ich meinetwegen zu den Lakers, weil ich Los Angeles so gerne mag und Bock habe, mit ein paar Jugendlichen zu spielen. Kann man machen, aber das ist nun mal was, wo Billy Donovan unter Druck ist, das zum Laufen zu bringen. Und das Thema Staggering ist für mich eins, was da als der wichtigeren ist natürlich. Das Starting Lineup sieht so geil aus, aber auf der Bank ist halt nicht viel zu holen. Das heißt, du wirst da die Lineups flexibel bauen müssen. Das macht er gerne. Thema Staggern macht er nicht so wahnsinnig gerne. Zumindest im letzten Jahr hat er Russell Westbrook und Steven Adams gar nicht gestaggert, mehr oder weniger. Die saßen fast immer zusammen auf der Bank und in den Lineups sind sie völlig untergegangen, wenn die beide gleichzeitig draußen saßen. Er muss da einen besseren Job machen, er wird da mit Sicherheit auch einen besseren Job machen. Kann mir vorstellen, dass wir ein paar Experimente sehen. So, natürlich nicht, was das Starting-Lineup angeht, aber was die Momente angeht. Wer geht wann raus? Wer kommt wann mit wem wieder zusammen? Wie machen wir die Minuten, in denen Westbrook unten ist? Wer ist dann unser Go-To-Guy? Ist dann Paul George der Quasi-Point-Guard? Oder macht es doch ein Raymond Felton? Und so weiter und so fort. Da wird er einfach aus den vielen, vielen Optionen, die er dankenswerterweise hat und über die er sich freuen wird, die setzen ihn halt auch ein Stück weit unter Druck, daraus was Vernünftiges, Produktives hinzubekommen. Deswegen ist er mein quote-unquote Player to watch, weil mir nichts Besseres eingefallen ist und weil er für mich da einfach eine spannende Personalie ist und da einer derjenigen ist, der viel Druck hat. Ich bin Believer, absolut. Fand ihn am College geil, das, was ich gesehen habe, und glaube, dass der letztes Jahr auch ein bisschen, ja, die vielen, vielen Kritiker auch ein bisschen mundtot gemacht hat, weil er da einfach einen guten Job gemacht hat und sich nicht gescheut hat, auch ein paar unpopuläre Entscheidungen zu treffen und einfach mal rumzuprobieren. Insofern, Billy Donovan für mich mein Player to watch.
Das lasse ich dir sehr, sehr gerne durchgehen, weil ich es auch sehr spannend finde. Also gerade auf die Rotations freue ich mich auch. Ich freue mich auch vor allen Dingen auf ein paar Lineups, weil aktuell, man könnte auch sagen, so Position to watch ist natürlich der Backup Center, der komplett vakant ist statt jetzt. Also das wird weder Nick
Collison noch... Glaubst du nicht an Dakari Johnson?
Ja, ich wollte gerade sagen, das wird auch nicht Dakari Johnson sein. Aber was wir sehen werden, haben wir auch schon in der Preseason Eindruck bekommen, wir werden Melo auf der 5 sehen. Melo wird Minuten auf der 5 spielen, Patterson wird Minuten auf der 5 spielen. Also da kann man sich drauf freuen. Und musst du dir ja nur mal rein ziehen, was das offensiv für Lineups dann sein könnten, wenn du tatsächlich dann ein Melo auf der 5 spielst, und das kannst du heutzutage in der NBA machen, das wird defensiv dann natürlich nicht super sein, aber da greift wie immer, wie es auch bei den Cavs oft der Fall ist, outscore halt einfach die anderen, dann hast du defensiv kein Problem, also so mächtig kann halt eine gute Offensive dann doch sein, ich meine, das ist dann einfach so, das funktioniert, und da bin ich einfach gespannt drauf. Ansonsten, wenn ich einen Player to watch da nochmal nominieren müsste, dann ist es für mich dann doch Steven Adams, weil den vergessen so ein paar Leute für mich inzwischen echt schon, der Hype war unfassbar riesig, wir haben ihn auch extrem gelobt, bei vielen war er zumindest Start letzter Saison, hätte man gesagt, er ist ein Top 5 Center in der NBA, da sind inzwischen glaube ich so die meisten von runter, ich weiß gar nicht, ESPN hat ihn glaube ich gerade so in der Top 50 gerankt, also es ist ein bisschen ruhig geworden um ihn, er hat auch für viele vielleicht eine enttäuschende Saison gespielt, aber das muss ich halt erklären, war auch einfach eine ganz undankbare Rolle natürlich, in der er gespielt hat, er hat große Qualitäten und das vor allen Dingen auch nicht nur durch Hustle, durch Defense und einfach seine Statur, er ist auch offensiv ein guter Mann, aber was er natürlich braucht, ist zumindest so eine Lane, die so halbwegs offen ist, damit er da was machen kann. Was bei den Thunder natürlich passiert ist, jeder hat einen Drive von Westbrook antizipiert, die sind komplett reingezogen, die ganze Zone war voll, du hast eh keinen Shooter wirklich respektiert bei den Thunder, und das war einfach, also schlimmer kann es nicht sein für einen Steven Adams, der sich darauf freut, irgendwie leichte Pässe zu bekommen und dann unterm Korb hochprozentig abzuschließen, das was er halt kann. Wir haben immer wieder schöne Pick-and-Roll-Momente zwischen ihm und Westbrook gesehen, das wird auch nach wie vor sein, bloß ich glaube wirklich, dass er wahnsinnig davon profitieren wird, dass du jetzt halt mit Melo und George zwei Leute hast, selbst wenn Melo jetzt kein Knockdown-Shooter ist, du lässt ihn halt auf keinen Fall stehen, George lässt du eh nicht stehen, und da wird so viel Action, so viel Movement sein, dass wir, glaube ich, jede Menge leichte Looks für den Steven Adams sehen. Also ich denke, er wird ein Career-Year haben, was die Punkte angeht, werden jetzt keine 15 plus sein oder so, aber reicht ja schon, wenn es irgendwie 12, 13 werden, dann sind das schon ja fast 5 mehr als in der letzten Saison, und ich glaube, dass er insgesamt einen großen Impact haben wird. Mal schauen, wenn die Storyline so Defensive-Team wirklich groß da ist, kriegt er vielleicht da auch so ein bisschen Anerkennung. Vielleicht reicht es ja für so ein Defensive-Team, Defensive Player of the Year, das sehe ich natürlich nicht. Da sehe ich dann eher den Paul George natürlich als Anführer auf dem Flügel in der Rolle, ähnlich wie ein Kawhi defensiv. Aber da freue ich mich drauf. Und deswegen sage ich, Player to watch, also Steven Adams, 65% plus aus dem Feld würde ich einlocken bei ihm. Also ich glaube, es wird eine geile Saison.
Finde ich auf jeden Fall geil. Also was natürlich ein bisschen schade ist, sein Buddy Penis Kanter ist weg. Der wird auf jeden Fall fehlen. Der wird im Lockerroom fehlen. Der wird in den Social Media Kanälen fehlen. Das ist eine traurige Geschichte, aber so ist es nun mal. Aber was man da immer gerne ein bisschen ausblendet, also das Thema Spacing, was irgendwie jetzt natürlich so das Buzzword überhaupt ist, wenn man über die NBA und über Offense-Systeme in der NBA redet, dann verkennen viele, dass Spacing eben nicht nur bedeutet, ey, du hast da Dreier-Shooter, die Würfe reinknallen, und nicht nur Shooter und Scorer profitieren irgendwie vom Spacing, sondern insbesondere Menschen wie Steven Adams, die nun mal guter Rollman, der aber Platz in der Zone braucht. Und den hast du, genau wie du es eben richtig gesagt hast, hast du letztes Jahr schlicht nicht gehabt bei den OKC, weil sie ein scheiß Shooting-Team waren. Einfach überhaupt keine verlässlichen Shooter von draußen, aus der langen Midrange, wo auch immer hatten, sodass du die Zone vollgepackt hast, und da kann ein Steven Adams halt nicht mehr ewig viel tun, weil er nun mal nicht derjenige ist, der den langen Midranger dir reinbolzt, sondern jemand, der unterm Korb ackert und da effizient sein kann. Und der wird genauso wie die Shooter, aber insbesondere Big Man und gute Rollman wie Steven Adams profitieren wahnsinnig von einem guten Spacing, und das werden die Thunder im nächsten Jahr haben. Insofern finde ich das ist schön, dass er hier nochmal ein bisschen Spotlight von dir bekommen hat. Hat er sich verdient. Ist, glaube ich, swagmäßig sowieso Level-End-Gegner. Also mehr geht nicht. Ist auf jeden Fall schwierig, schwer vorstellbar. Ist irgendwie ein bisschen der, scheiße, wie heißt er jetzt nochmal? Mann, der Karl Drogo der NBA. Also diese Analogie ist ja sowas von offensichtlich auf jeden Fall. Ich glaube, er wird beasten nächstes Jahr. Und wünsche mir, dass er deine prognostizierte Deadline da, was die Quote aus dem Feld angeht, erfüllt. Kann ich mir vorstellen. Bisschen Liebe für seine gute Defense hat er auch verdient. Defensive Player of the Year wird leider Jimmy Butler, insofern kann er den nicht holen, aber er kann das
Quatsch.
All Defensive Second Team, ey. Warum nicht?
Ja, es wird spannend, aber so, Steven Adams ist so ein unfassbar geiler Typ. Jedes Mal, wenn er im Interview einfach nur Mate sagt, dreht NBA Reddit komplett durch. Gab ja auch so einen schönen Moment, da wurde er halt drauf angesprochen, auf Enes Kanter, und ob das jetzt für ihn so ganz schwer wäre, ob ihn das irgendwie so richtig mitnimmt. Und er sagt einfach nur, ja, ist ja jetzt nicht so, als ob er tot wäre, Mate. So, ich sehe ihn halt in 3 Wochen wieder, wenn ich in New York bin, so, ne? Also, einfach ein unfassbar geiler Typ. Aber ich glaube, echt eine große Saison. Also, der wird sich seinen Vertrag verdienen. Aktuell würden da, glaube ich, ja fast sogar Leute sagen, war vielleicht ein bisschen viel Geld für den Jungen. Aber um da auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen, selbst ein Roberson, Alter, was auch das für den bedeuten wird. Also wie oft werden wir sehen, dass so ein Roberson durchs Hintertürchen durchschlüpft und diesen klassischen Backdoor-Cut einfach auf der Baseline irgendwie für einen Lob und so. Also auch der wird da natürlich unheimlich von profitieren, weil natürlich sich gar keiner auf ihn konzentriert. Es gab ja dieses schöne Play, als Chris Paul ihn in großen Anführungsstrichen geguardet hat, nämlich halt gar nicht, und ihn einfach 4 Meter blank hat den Dreier schießen lassen, winkt nur ab und dann danach nur so Hell No geschrien hat. Aber trotzdem, auch der wird halt wirklich als Cutter viel Spaß haben, dass die Lane einfach ein bisschen offener ist. Also das ist einfach nur Plus, also nur Plus. Ich sehe überall nur Ws bei den Thunder.
Ja, sauber. Ist auf jeden Fall das gleiche Play, was Andre Drummond meinem Jonas Valanciunas ins Gesicht gedrückt hat, jetzt letzte oder vorletzte Nacht in der Preseason.
Okay.
Also dafür wünsche ich ihm auf jeden Fall 4 Wochen hartnäckigen Fußpilz, Andre Drummond, das gehört sich nicht.
Valanciunas wird 50 Dreier-Shooten.
Mann!
Ich wollte nochmal nachfragen, wie war nochmal deine Bold Prediction?
Weil dass er 50 Three-Point-Attempts haben wird in der gesamten Saison.
War das nicht irgendwas anderes? War das nicht mit der Differenz oder irgend sowas mit der Freiwurfquote? Irgendwas hattest du da. Weil ich ja auch meinte, ich habe irgendwie Bauchgefühl, eine irrational gute Saison von der Linie von Andre Drummond. Und ich glaube,
bei Drummond warst du. Ja, ich habe getippt, dass Lance Stephenson, glaube ich, schlechter aus dem Feld schießt als Andre Drummond von der Linie oder so ähnlich. Eins von beidem, irgendwie so.
Ja, das sieht aktuell auf jeden Fall... Ja, ganz gut aus, glaube ich. Nee, sieht's gut aus? Jetzt weiß ich nicht mehr, wie rum es war. Aber ich glaube, 12 aus 14 war ja zwischenzeitlich in der Preseason von der Linie. Also
völlig lächerlich. Sieht's
gut aus mit meinem
Bauchgefühl. Völlig lächerlich, ja. Naja, so ist es. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass du das Karl Drogo, Steven Adams Meme, vielleicht kannst du sie beide mit einem ähnlichen Gesichtsausdruck für mich mal nebeneinander shoppen, so Photoshop,
Philipp. Mach ich gerne.
Würde ich mich drüber freuen. Und darfst mir jetzt sagen, du als absoluter Believer für die Thunder, Best-Case-Szenario. Wenig Growing Pains, die quote-unquote neuen Rollen, die vielleicht gar nicht so neu sind, funktionieren schnell, läuft alles, die Rotations, die Lineups werden gefunden, dass sie dann wahrscheinlich in unserer beider Rechnung das zweitbeste Team im Westen sind, ist wahrscheinlich relativ offensichtlich. Win-mäßig, was haben die Thunder im Tank, Alter? Hast du dich hinreißen lassen und da eine 6 vorne hingeschrieben oder ist da noch eine 5?
Nee, also ich hab eine 58 hier hingeschrieben. Also das ist sogar noch ein bisschen soft, weil ich will's ja, also ich muss mich echt zügeln. Ich glaube, man merkt's die ganze Zeit schon, ich bin unfassbar hyped, weil es auch einfach verdammt viel Sinn macht. Aber trotzdem, dass sie jetzt direkt 60 Wins durchmarschieren, dafür haben sie dann doch so diese Defizite, was Thema Bank angeht und so. Also das sehe ich einfach nicht kommen. Im Westen wird's unglaublich hart sein. Aber ich glaube persönlich auch, dass 58 Wins im Westen halt locker reichen können, dass du Zweiter wirst. Also wir werden über die Spurs in der nächsten Episode sprechen. Da ist halt die große große Frage, sind die wieder ein 60-Win-Team oder machen die halt auch einen signifikanten Schritt zurück, zumindest so, dass sie dichter dran sind an halt den Rockets, den Thunder und alle Teams, die dahinter sind. Aber das wäre halt so das Best-Case-Szenario, dass du mit dieser Win-Range irgendwie Zweiter wirst und dann halt erst, ja, erst in den Conference-Finals potenziell gegen die Warriors ran musst. Also das sehe ich persönlich.
Sieht bei mir sehr ähnlich aus. Bisschen überraschend, bei mir steht eine 59. Also das ist, müssen wir jetzt nicht groß ausdiskutieren natürlich, aber das habe ich ja
vorhin schon versucht zu sagen. Das ist schon ein heftiger Sprung. Wir haben ja absolut drüber gesprochen.
Die waren vielleicht ein 43-Win-Team, 42 irgendwie so, ja, und dann baust du da mal eben
16, 17 sind schon wieder dazu. Fast 20 Wins. Das haben, ja, wir jetzt, also da haben wir bei den Wolves drüber gesprochen. Das ist für kein Team leicht. Also da reichen auch zwei Neuzugänge. Boah, also 20 Wins sind einfach eine verdammte Menge. Also absolut. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir uns einigen mit dem realistischen Szenario. Worst Case schiebe ich einfach auch nochmal vor. Eine leichte Verbesserung zu dem, was in der letzten Saison halt im Tank gewesen wäre, habe ich da. Da stehen bei mir 45 Wins. Also selbst mit Growing Pains kann ich mir absolut kein Szenario vorstellen, wie es schlechter wird. Aber es ist halt trotzdem noch der Westen, darf man nicht vergessen. Deswegen habe ich eine 45 stehen. Im Osten sähe das natürlich ganz anders aus. Und dann bin ich gespannt, was du sagst. Und dann, ja, werden wir irgendwas so mit einer 5 vorne finden und dann mal schauen, wie hoch wir gehen können.
Ja, ist bei mir ähnlich. Bei mir stehen hier 46. Wie gesagt, müsste ich jetzt nicht alles wieder durchkauen. Was passieren muss, habe ich, glaube ich, jetzt in ausführlicher Form irgendwie dargelegt, warum ich mir vorstellen kann, dass es dann doch nicht die ganz große Saison wird, was zumindest die Wins angeht, dass sie Richtung Playoffs eines der gefährlichen Teams sein werden. Im Westen, da mache ich absolut ein Löckchen dahinter und das würde ich niemals in Frage stellen wollen, auch wenn ich sie hier an 3 habe oder ich sie vielleicht sogar an 4 gerankt hätte, egal. Was das realistische Szenario angeht, müssen wir natürlich erstmal wieder gucken, wie sieht es aus an Platz 4? Da hatten wir jetzt die Houston Rockets, die haben wir mit 52 Wins eingetaktet. Von daher wäre mein Vorschlag für die Oklahoma City Thunder eine 53, um auch dem Rechnung zu tragen, dass wir sie eng beieinander sehen und da nicht den ewig großen Sprung einbauen dürfen. Ich weiß nicht, ob du kämpfen möchtest für einen größeren Abstand. Das wäre jetzt dein Moment.
Ich würde noch einen rausgrinden wollen.
Ja, dann komm, dann grinden wir noch einen raus, meine Güte.
Ach, das ist schön.
Dann haben wir 54 Wins für
das
die Thunder.
Das geht runter wie Öl, 54 Wins für die Thunder. Spannend wird es auf jeden Fall in der nächsten Episode. Wie groß ist der Abstand? Also erstmal zu den Thunder und dann wieder zu der 60, wenn wir über die Spurs sprechen werden. Tut mir ein bisschen leid, dass wir das jetzt halt schon gespoilert haben, aber ja, gut, dass Gott, wir darüber nicht diskutieren werden, dass in einem realistischen Szenario die Warriors nicht jetzt irgendwie auf einmal Zweiter oder Dritter werden, das ist ja natürlich selbstverständlich.
Man wird es uns nachsehen, dass wir jetzt nicht den sinnlosen Hot-Take überhaupt raushauen und sagen, die Warriors holen nur 55 Wins, weil sie komplett coasten. Kann sein, aber realistisches Szenario ist es sicherlich nicht. Also nächste Ausgabe die Spurs und im Osten können wir uns ja noch ein bisschen Spannung aufrechterhalten.
Ja, so ein bisschen Uneinigkeit wird da, glaube ich, auch zumindest ein bisschen herrschen. Also gerade, also wenn überhaupt, wie groß ist der Abstand und können wir da eventuell ein Upset sehen? Da werden wir noch drüber diskutieren müssen. Also ob wir jetzt die Celtics oder die Cavs sehen im Osten in der nächsten Episode, das steht noch ein wenig aus. Ja, wir haben es geschafft mal wieder. Also auf jeden Fall, Dankeschön. Nice. Ich möchte noch ganz kurz tatsächlich über Fantasy Basketball mit dir reden, weil heute ist der große Moment. Es ist noch nicht in der ins Gesicht von Staudemeyer Liga. Ich weiß gar nicht, ob es in den anderen Ligen schon so weit war. Aber das Spannendste eigentlich auch das Geilste am Fantasy-Basketball ist der Start, ist der Draft. Sich wirklich das Team zusammenzustellen, macht einfach immer unheimlich Spaß. Natürlich ein klassischer Live-Draft, 90 Sekunden Zeit und dann musst du einfach die richtige Entscheidung treffen. Wir werden nachher schön wieder eine Live-Konferenz machen und für unsere private Liga, die wir jetzt schon zum 5. Jahr spielen, ja, 6. Jahr? Irgendwie so, da ist es mal wieder soweit, 19 Uhr heute Abend, werden wir uns da hinsetzen und tatsächlich nach deiner Auslosung, ich habe den First Overall Pick.
Ja, so eine Scheiße.
Richtig, ja, aber ich habe richtig viele Bauchschmerzen.
Undankbar,
also,
ne?
Gerade bei Fantasy. Ich finde eigentlich, also in unserer IGVS-Liga picken wir an 3. Das finde ich ist eigentlich fast die geilste Range, weil du kriegst definitiv einen Megastar und hast an 3 trotzdem noch die Chance, den besten Spieler des Drafts zu bekommen. Weil an 1, boah, es gibt so viele Möglichkeiten in diesem Jahr. Also Westbrook ist gerankt zumindest als die erste Option. Bloß dann kannst du eigentlich schon wieder, dann wird es schon wieder schwierig, irgendwie auf Field-Goal-Quote zu gehen. Also ich will von dir jetzt einfach mal einen Rat hören, Mann. Was soll ich heute Abend machen? Wen soll ich an 1 nehmen?
Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Ich habe ja die ganzen Auslosungen gemacht, sowohl für unsere private Liga als auch für unsere IGVS-Liga. Und ja, die meisten der anderen Ligen, ich weiß gar nicht, ob alle, aber doch, ich glaube sogar alle anderen haben schon gedraftet in den letzten Tagen. Also Shoutout an alle Commissioner, die da einen sehr stabilen Job gemacht haben. Da sind alle Ligen voll und es kann demnächst losgehen. An 1, ich weiß es nicht. Also für mich gibt's mindestens 5 Kandidaten, denen ich zutrauen würde, am Ende des Jahres der Bestgerankte zu sein. Also natürlich ein Westbrook, warum nicht, kann schon sein, wenn die Counting-Stats einfach wieder so brachial sind und man halt ein bisschen auf Field-Goal-Quote und wahrscheinlich Turnover scheißt, dann hilft er dir in fast allem natürlich weiter, weil so Boxscore-Bingo einfach vom Allerfeinsten ist. auch wenn du es vielleicht nicht hören willst, ein Kevin Durant wird natürlich da wieder eine Rolle spielen, weil er einfach unfassbar effizient ist und dazu noch Counting Stats liefert, mittlerweile auch irgendwie im Stocks-Bereich, also Steals und Blocks. Der macht halt nichts kaputt, im Gegenteil, hilft dir eigentlich in fast jeder Kategorie, wenn man mal ehrlich ist. Ein Stephen Curry, ja, allein halt, wenn du sagst, ey, ich habe halt dann eine Kategorie so fast sicher.
Ne? Ja,
Und ich glaube, ein LeBron James, natürlich, je nachdem, wie viele Spiele er macht, aber wir beide gehen ja eher davon aus, dass wir nicht unbedingt einen Coasten sehen, dass wir LeBron wirklich auf dem Gas sehen, wenn der wieder 75, letztes Jahr waren es glaube ich 74, aber irgendwie in den mittleren bis hohen 70ern Spiele macht, nicht so zwei Wochen rested in Miami. Ja, dann hilft er dir, müssen wir auch nicht drüber sprechen, auch in jeder Kategorie, gerade jetzt zu Beginn werden die Assist-Zahlen vielleicht eher nochmal hochgehen, also wenn Isaiah Thomas noch nicht am Start ist, dann wird er sicher da auch den quasi Point Guard spielen, vielleicht die ganze Saison, der ballert auch ohne Ende, Dark Horse, Giannis Antetokounmpo, Counting Stats, Alter, vom Allerfeinsten, natürlich auch ein Anthony Davis, wo man immer ein bisschen sich fragen muss, möchte man riskieren, dass er 20, 25 Spiele verpasst, den würde ich da an eins vielleicht mal ausklammern. Ich glaube, ist vielleicht ein bisschen bold, je nachdem, auf welche Identität man geht. Ich glaube, ich würde vielleicht an eins wirklich mit Stephen Curry gehen.
Fantasy-mäßig. Ich hab's auch ein Gefühl. Also, Alter. Ich will nicht zu viel spoilern, aber ich hab das Gefühl, dass Stephen Curry wirklich eine mal wieder, also man spricht jetzt schon davon, dass es ein Down-Year war in der letzten Saison. Das ist ja natürlich auch völliger Quatsch. Bloß ich kann mir so ein 30-plus Stephen Curry wirklich vorstellen in der kommenden Saison. Und wenn er das dann sogar, es war ja wirklich ein Down-Year, was die Dreierquote anging, trotzdem noch ganz deutlich über 40%, aber so schlecht ist er eigentlich sonst nicht. Und wenn wir uns wieder so ein 45-46% von draußen bei hohem Volumen und fast 30-plus mit irgendwie noch so 6 Assists und 4 Rebounds und irgendwie anderthalb Steals, das ist natürlich absolut heftig.
Ja, also so ist es. Das ist natürlich dann das Ding, auf welche Identität geht man? Hat man Bock, irgendwie dann mit einem Spieler sich eine Kategorie schon quasi zu gewinnen, weil dann holst du dir irgendwo in den späteren Runden noch ein, zwei, drei Shooter dazu, dann hast du das Ding safe, macht dir nichts kaputt, in Punkten bist du auch automatisch gut. Ist immer eine Frage, was ich von dir eigentlich eher wissen will, wie viel Prozent, weil das ist bei mir immer die spannende Frage, wie viel Prozent picke ich Sympathie und wie viel picke ich Fantasy-Potenzial? Weil ich habe in jedem Jahr bisher wirklich von meinen 13 Jungs im Roster, sagen wir mal, mindestens 4 oder 5 dabei, die ein absoluter Reach waren. Nicht, weil ich glaube, das wird am Ende des Jahres ein Steal, sondern weil ich sie gerne haben wollte. Peng. So. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich an 4 oder 5 in irgendeiner Fantasy-Liga einfach mal straight Jimmy Butler nehme, weil er Jimmy ist und weil ich Bock auf ihn habe. So. Was natürlich relativ sinnlos ist, wenn man vielleicht die Liga gewinnen will. Aber wie tarierst du aus? Ich zum Beispiel habe keinen Bock, einen Spieler in meinem Team zu haben, den ich nicht mag. Auch wenn er überragend geil ist. Ja. Wenn ich den nicht mag, will ich den nicht haben. Auch wenn er mir von mir aus die Liga gewinnt, ist mir egal. Dafür geht's hier um Spaß, an der Freude und ich will nicht ins Boxscore gucken und Spieler X, den ich scheiße finde, hat irgendwie 7 Dreier getroffen. Also muss ich jetzt feiern, weil der in meinem Team ist. Das will ich nicht. Ich will meine Leute auch mögen.
100%. Also deswegen ist es bei mir eigentlich fast schon 80-20 der Sympathie. Also, weil man darf ja nicht vergessen, Fantasy ist tatsächlich, also wenn man da ein bisschen involviert ist und Spaß dran hat, kann das auch ein Incentive sein, dass du vielleicht mal eher Spiele von dem Team guckst, wenn du irgendwie zwei Spieler davon hast und du magst die gerne. Und das ist ja auch die Sache. Und gerade der große Nachteil bei mir ist ja, weil ich jemand bin, der fast nie live guckt, dafür aber sehr, sehr oft morgens, habe ich natürlich einen riesen Nachteil, was Fantasy angeht, weil ich halt nicht derjenige bin, der morgens schnell aufsteht, einmal Fantasy checkt und sich den heißen Free Agent holt. Diese Jungs verpasse ich halt jedes Mal, weil ich ohne Spoiler in die Spiele der Jazz oder der Wolves reingehen will oder auch wenn natürlich Highlight-Games da sind, dann mache ich das lieber und gehe das dann halt, ja, nimm's so in Kauf, dass es halt dann schlechter laufen wird für mich als Manager, aber deswegen bin ich auch jemand, der auf Kontinuität setzt. Also ich bin eigentlich fast jedes Jahr so im unteren Drittel, was Moves insgesamt angeht, ja, weil ich mir wirklich meine Jungs erhalten will. So, ich möchte mir die Identität aufbauen. Meistens ist das eigentlich, sind das so klassische Chandler Parsons in der Prime-Jungs, also so ein bisschen so, die dir alles geben können. Also ich bin meistens immer, ich habe noch nie so nach Scoring oder nach Ballerei gedraftet. Vielleicht muss ich das einfach mal machen. Aber ansonsten einfach die klassische Big Man Army, da stehen wir auch drauf.
Auf jeden Fall. Und wen wir nur der Vollständigkeit halber, natürlich James Harden wird auch heftig sein. Aber man darf Thema Verletzung Kawhi Leonard nicht vergessen, der natürlich auch ein sehr fantasy-freundliches Game hat durch seine brachialen Steals, durch seine sehr, sehr gute Effizienz, durch seine verhältnismäßig wenigen Turnover. Also es ist ja, man muss Fantasy auch mal ein bisschen separieren von einem echten NBA-Szenario. Wer ist da der beste Junge? Da sind teilweise Jungs im Fantasy-Game einfach elitär, wenn man einfach sagt, ich scheiße auf Turnover oder ich scheiße auf die Freiwurfquote und hole mir halt, was weiß ich, DeAndre Jordan oder Andre Drummond. Und wenn ich auf die Freiwurfquote scheiße, ist das fantasy-mäßig eine verdammt gute Idee. So, das darf man einfach nicht vergessen. Von daher auch Kawhi. Na, Fußverletzung, man nimmt ihn wahrscheinlich nicht an eins. Aber hat für mich auch Potenzial, am Ende der beste Fantasy-Spieler zu sein.
Ja, könnte ein Stil sein. Also wenn der irgendwie so zu euch an 6, 7, 8 fällt, dann habt ihr einen guten Move gemacht.
Spätestens nehmen, ja.
Aber das weiß ich nicht. Also ja, sollte man, aber das ist halt die Sache. Vielleicht sind da noch ein, zwei Leute so ein bisschen skeptisch, aber aktuell sind die Nachrichten ja ganz gut, dass er wahrscheinlich sogar gar nicht den Saisonstart verpassen wird. Das wären natürlich sehr, sehr gute Nachrichten, auch für die Prognosen, die du in unserem YouTube-Video aufgestellt hast. Von daher schauen wir einfach mal. Also ich muss sagen, danke für nichts. Ich habe keine Ahnung, wen ich an 1 drafte. Ich
doch,
weiß nur, dass ich spätestens in Runde 3 wieder für Ricky reachen werde. Das wird auf jeden Fall passieren. Chandler Parsons hole ich mir wahrscheinlich dann in der 10. Runde und dann schauen wir mal, was passiert. Ich freue mich
Kelly
auf jeden Fall
drauf,
deswegen, um es jetzt mal der Vollständigkeit halber zu sagen, 15.47 Uhr, jetzt müssen wir uns natürlich darum kümmern, dass die Folge noch hochkommt. Viel Freizeit will nicht sein, also danach esse ich wahrscheinlich kurz was und dann geht's direkt wieder in die Vorbereitung, in das Research Lab, werde ich mir hier mein Whiteboard wieder vollklatschen, natürlich besitze ich kein Whiteboard und dann gucken wir mal, was passiert. Also ich freue mich drauf, wir werden auch einfach mal, ich glaube in unserer IGVS-Gruppe werden wir bei Facebook mal so ein Fantasy-Thema aufmachen,
auf jeden
wo dann
Fall.
Leute so ihre Teams präsentieren können und man dann einfach allgemein auch ligenübergreifend immer mal so ein bisschen Update bekommen, weil interessiert uns ja auch natürlich irgendwie, was passiert in den anderen Ligen, wer sind diejenigen, die sich qualifizieren werden für die Champions League im nächsten Jahr, alles spannende Geschichten, also alle, die es jetzt noch nicht machen, sucht euch ein paar Freunde zusammen oder selbst auch einigermaßen anonym, kommt in die IGVS-Gruppe bei Facebook, da kann man sich immer noch mal zusammentun, dann nimmt das Jahr als Probejahr mit und spätestens im nächsten Jahr solltet ihr dann auf jeden Fall voll mit durchladen bei den, wahrscheinlich haben wir dann schon 20 IGVS-Fantasy-Gruppen.
Also es geht auf jeden Fall in die Richtung, letztes Jahr waren es 2, dieses Jahr sind es 5, also wenn das so weitergeht exponentiell, dann brechen die Yahoo-Server bald zusammen. Auf jeden Fall Shoutout an alle. Ja, ich freue mich auf den Draft nachher. Ich werde jetzt auch noch kurz was rahlen, dann sprechen wir beide uns schon wieder und dann geht's. Ich bin noch völlig unvorbereitet und ich glaube, ich bleibe auch dabei. Ich glaube, ich mache das live. Intuition, Bauchgefühl darf man nicht unterschätzen beim Thema Fantasy. Darf man schon unterschätzen, aber ich werde es nicht unterschätzen. Ich finde es geil. Von daher werden wir mal schauen. Shoutout an Gargamel und Azrael, wollte ich noch sagen. Habe ich irgendwie letztens, bin ich wieder drüber gestolpert und sind einfach geile Leute. Und Shoutout an dich. Vielen Dank. Vielen Dank für deinen Input, deinen Hirnschmalz, dass du mein Fluggame durchgezogen hast. Und dann sprechen wir uns gleich wieder.
Ich gebe einen Shoutout an Post Malone raus. Ich weiß, es ist Mainstream inzwischen, aber es läuft rauf und runter. Ich bin so gefangen, Alter. Ich kann nicht mehr aufhören, diese scheiß Musik zu hören, weil die einfach so unfassbar scheiße geil ist.
Ich sag jetzt nicht dazu, dass ich nicht weiß, wovon du redest.
Du kennst Post Malone nicht?
Ist das ein Lied oder ein Mensch oder eine Band?
Das ist
ein Mensch.
Du kennst mit Sicherheit die Songs, die sind so krass am Ausrasten momentan, also viraler geht's eigentlich nicht, wenn du von Songs sprichst. Von daher, du weißt mit Sicherheit, wovon ich rede, ich werde dir gleich mal ein paar Links schicken. Unsere Hörer wissen wahrscheinlich eh, wovon wir reden. Von daher können wir jetzt dicht machen, wir hören uns in der nächsten Episode. Platz 2 wartet. Ja, macht's gut.
Stabilität.